ist heute wieder Zeit für eine neue Folge Haftbar. Herzlich willkommen bei unserem True Crime Podcast. Ich bin Mitch, bei mir ist Ricardo.
Hey.
Tamasch ist momentan auf dem Videodreh, deswegen ist er nicht mit bei uns, aber wir beide sind trotzdem nicht alleine. Wir haben die Claudia bei uns.
Hallo.
Du kennst dich auch mit Gefängnis aus und du kennst auch ein Gefängnis von innen, aber aus ganz anderen Gründen.
Ja, das stimmt. Quasi von der anderen Seite. Die Person mit dem Schlüssel, der gute alte Schließer.
Die vom anderen Ufer.
Wie genau war deine Jobbeschreibung?
Ah, das nannte sich damals, das hat sich immer alle Jahre mal geändert, Anwärterschaft, also der Ausbildung, Obersekretärin im Mittleren Allgemeinen Justizvollzugsdienst.
Was für ein Name.
Okay, diesen Begriff habe ich vorher noch nie gehört.
Ja, geil.
Deswegen wiederhole ich es jetzt auch gerade nicht, aber... Wie genau kamst du dazu, dass du irgendwann gedacht hast, glaube, das ist mein Job, mache ich eine Ausbildung, das wird's?
Ich hatte im Büro gearbeitet und wollte da eigentlich wieder weg und habe dann so gedacht, naja, sich so ein bisschen weiterentwickeln, ähnliches, und habe das dann gesehen, Obersekretärin im Mittleren Allgemeinen Justizvollzugsdienst, und habe mir das da so ein bisschen durchgelesen und habe gedacht, Mensch, aber da stand so direkt mit Justiz, also dass man diesen Art Schließer, das stand da so gar nicht. Bei Justizbeamtin an sich ist es nicht, ist es wirklich.
Gibt ja keine großartigen Beamten. Das ist dann ja für der Bedienstete, da bestehen sie bei uns ja drauf teilweise, dass das ja Bedienstete sind, ja.
Wegen tariflich und.
Staatlich angestellt, ne?
Und, ja. Und das ist halt eine doppelte Ausbildung, das macht auch nicht jedes Bundesland. Es gibt Justizausbildungen in der Verwaltung, es gibt Justizausbildungen direkt im Vollzug. Und da, wo ich das gelernt habe, ist das eine gemischte. Und dementsprechend habe ich eigentlich nur gesehen, naja, so Büro, Verwaltung, hast du ja gelernt und bewirbst dich mal. Und dann wurde ich auch genommen, weil dann gab es die ganzen Einstellungstests, aber auch über 2-3 Tage teilweise. Habe das immer noch nicht so ganz geschnallt, dass es eigentlich
direkt... Aber was waren das für Tests? Hättest du da merken können,
dass es
da noch was anderes geht?
Wo bin ich hier? Was mache ich eigentlich?
Was muss man da für Tests machen, um zu gucken, ob das passt?
Das waren allgemeine Intelligenztests.
Ach so.
Dreh den Würfel, such dir irgendeinen Punkt aus. Dann waren es aber auch, dann hast du 30 Matheaufgaben von einfach 1 plus 1 bis 375 durch 225 hoch 3. Mhm. Und dann sagt der Typ vorne zu dir, sie haben jetzt 60 Sekunden Zeit. Mhm. Und du denkst dir so, was? Und dann musst du gucken. Aber die gucken anhand dessen, dein Stresspegel oder wie gehst du vor? Fängst du mit den Einfachen an? Drehst du gerade komplett durch? Fängst du beim Schwersten an? Machst du das, was du kannst? Und so haben
sie. Okay, also es geht nicht mal zwangsläufig darum, jetzt da die richtige Lösung hinzuschreiben, sondern sie wollen halt gucken, wie reagierst du, was das für eine Situation und sowas.
Sporttest.
Den Blick sieht jetzt gerade keiner, aber du hast es abgewunken.
Ja, oh Gott, Sporttest. Ja, habe ich auch immer gesagt, 3 Kilometer zur Einstellung. Wo ich mir auch dachte, wer rennt wem 3 Kilometer hinterher? Im Büro war ja der erste Gedanke. Bis dann irgendwann.
Das ist, damit du zum Drucker und hin zurückkommst und am Tag so häufig den Weg bestreiten kannst,
ja,
damit es auch gesichert ist.
Damals gab es ja auch noch nicht unbedingt diese iWatches und sowas. Das war dann wahrscheinlich einfach so für sich. Bis aber dann irgendwann die Verbeamtung, also die Anwärterschaft kam. Und dann war ich da mit meinem damaligen Freund. Und dann sagt irgendeiner, Mensch, und hast du denn gar kein Problem damit, dass deine Freundin im Gefängnis arbeitet? Ja, ist ihm alles aus dem Gesicht gefallen und er mich dann auch darauf angesprochen. Ich dachte, ja, kann
sein.
Sag mal,
wo genau hast du dich denn beworben?
Und dann ist es erst so klar geworden, gar nicht weiter. Ich habe mich gefreut, dass es funktioniert hat und alles Mögliche und gar nicht so weiter drüber nachgedacht.
Und hast du dann irgendwie anders darüber gedacht? Hast du dann irgendwie eine andere Erwartungshaltung? Oder dachtest du, okay, also was passiert dann am ersten Arbeitstag? Hast du dir darüber Gedanken gemacht oder einfach rein und okay, dann... Let's see what happens.
Ja, gar du so wie mir? Oh. Einfach rein? Und keine andere Wahl?
Mit allen zusammen?
So, und jetzt einmal bitte ausziehen und hupen?
Ja, das Übliche, der Spiegel. Wenn man dann erstmal kontrolliert wird. Oh Gott, bin ich froh. Nee. Gar nicht drüber nachgedacht. Also man wurde zwar auch gefragt und gesagt, Mensch, ne, Sie wissen ja, Vollzug. Und bin auch im geschlossenen Männervollzug gewesen. Mhm. Weil Frauen... Also jetzt mal ganz ehrlich, wollen wir wirklich 300-400 Frauen? Nein.
Nein.
Nein. Und da sind wirklich welche bei, das ist so ein Walter-Klischee. Unschöner. Das ist.
Also kennst du auch die andere Perspektive oder dann halt von...
Busse haben bei uns angehalten. Wenn die dann
Transport. Ja, hast du sowieso von Knast zu Knast, dann hast du ja Transportstationen, wo die Leute auch vertransportet. Transportstationen bleiben.
Mal über Nacht, dann kommt der nächste Bus und. Aber Suppe, das ist ja gerade diese Umschlagplätze Hamburg, Bremen, Hannover, da bleiben die ja. Bei uns sind sie wirklich nur rein und raus gekommen. Und dann mussten die Frauen ja auch mal auf Toilette. Mhm. Eigentlich haben sie immer so einen Granulatbeutel gekriegt. Total schön. Weil sie ja auch nicht während der Fahrt halten durften, reinpullern. Mhm. Und wenn die dann so gesagt haben, wir müssen noch mal oder wir wollen den Beutel wegschmeißen und die sind dann ausgestiegen in ihren flottesten Klamotten. Das war nicht schön.
Was heißt flotteste Klamotten? Jetzt bin ich mal.
Welches Bild hast du im Kopf?
Ja, beschreibe bitte.
Pretty Woman in hässlich? Also dieses, so ein Top mit Hängebrüsten?
Kein BH?
Nein. Aber sie war ja auch schon Ü50 mit 25 Kindern so ungefähr. Kaum noch Zähne. Und wackelt dann so an einem vorbei und hofft auch, dass die Gefangenen im Bus sie natürlich sehen. Hm. Aber dass sie auch dann die anderen Kollegen so ein bisschen. Und wenn du dann so 4, 5 von der gleichen Sorte da aussteigst, siehst du, dann denkst du auch so.
Wo kommt ihr her? Wo wollt ihr hin?
Könnt ihr bitte wieder gehen? Wir haben keinen Keller, aber ich bringe euch persönlich. Das ist dann schon gruselig. Und da wurde mir dann gesagt, nee, das Frauenknast, nein. Mhm. Weil sie sind einfach hinterhältig, auch anderen Frauen gegenüber. Mhm. Jugendliche nicht. Mhm. War mir aber auch selber klar, weil die sind einfach stranzig voll Pubertät, die wissen gar nicht, was Phase ist und dann so lieber geschlossen, Männer. Mhm. Und dann war das dementsprechend 5 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre, je nachdem, was die bekommen haben, was die für eine Stufe hatten. Machst du halt einfach mal, guckst du, was hast du zu verlieren?
Und erinnerst du dich noch so an die allererste Zeit, so an die ersten Begegnungen? Ist dir irgendwas im Gedächtnis geblieben, wo du sagst, ja, okay, da habe ich gemerkt, jetzt wo ich bin, wie es da abläuft?
Ja, also man fängt ja die ersten Tage erstmal so ein bisschen mit Schule an, dass man die anderen kennenlernt. Dann kommt man in einfachere Bereiche, also nicht gleich rein da.
Okay, also nicht ganz ins kalte Wasser, so, sondern erstmal gucken.
Ja, gut, kam aber auch drauf an, wie man so drauf war. Ich gehörte dann zu der Kategorie, dass ich dann da gleich reingeschubst wurde. Das erste Haus, wo ich war, waren nicht so langstrafige, also kurzstrafig, Erstvollzug, Geldstrafe, sowas, wo die dann sagten, okay, die sind da meistens ein bisschen ruhiger, weil die wissen, die haben nur ein paar Wochen oder die werden nächste Woche ausgelöst oder ähnliches. Das waren so die ersten Tage und es war ein sehr starker Kaffeekonsum. Also wirklich.
Hast du mal eine Bombe?
Boah, ja. Nee, wir hatten ja vernünftigen Kaffee, ja? So. Das war wirklich, da habe ich gedacht, da ist jetzt das Klischee total bedient. Okay. Kaffee trinken und rauchen.
Das war da angesagt.
Das war, ja. Also alles ganz Liebe, aber das Klischee war definitiv bedient.
Aber gab es auch viele Kolleginnen oder hattest du mehr Kollegen?
Mehr Kollegen.
Mhm. Also wie man sich das auch so klassisch vorstellt, dass das eher ein Job ist, den Frauen seltener machen.
Ja, weil dadurch, dass das jetzt schon ein paar Jahre, wo ich gelernt habe, der war ja schon ein paar Jahrzehnte alt. Mhm. Und da hat man dann schon gemerkt, dass vielleicht von 100 Kollegen waren vielleicht 10, 15 waren Frauen. Und viele sind dann aber irgendwann auch so ein bisschen in Richtung in die Verwaltung gegangen. Dann waren sie in einer Kammer, wo die Gefangenen ihre Sachen bekommen. Oder sie waren mit in der Küche, waren vorne mit in der Pforte, also was den Eingangsbereich repräsentiert. Mhm. Und auch im Besuchsbereich durch Abtasten der Besucherin. Weil das darfst du ja als Mann nicht und umgekehrt ja genau das Gleiche. Die waren dann eher so in dem Bereich untergebracht. Und dann kam quasi unsere Ausbildungsgruppe und da waren dann schon ein paar Frauen mit dabei. Mhm. Und da haben wir das alles so ein bisschen aufgewirbelt.
Und mittlerweile sind es noch viel, viel mehr. Also mittlerweile ist der Schnitt sehr, sehr, sehr hoch geworden. Okay.
Aber es wird auch gesagt, dass Frauen teilweise Ruhe reinbringen.
Mhm. Jetzt hast du gerade schon unterschiedliche Stationen gesagt. Claudia, hast du da irgendeine Station oder irgendeinen Platz, wo du sagst, oh, das so rückblicken, da war ich tatsächlich gern oder das war irgendwie ein bisschen stressiger oder vielleicht auch langweilig, dass du da nicht sein wolltest?
Ach, ich war auf jeder Station eigentlich gerne. Also Küche war auch immer sehr lustig. Mhm. Da hatten wir, das war immer ganz, ganz großartig, da hatten wir die Fußball-Hooligans. Das heißt, da waren so 2x2 Meter Riesen, die dann ihr lebenslang auch in Stadien gekriegt haben, die dann in der Küche waren, ganz liebe Leute. Also das hat auch mit denen Spaß gemacht, auch mit den Küchenbullen, wie man immer so schön sagt. Man muss sich mit den Küchenbullen gut stellen, sonst gibt es schlechtes Essen. Mhm. Da war ich gerne. Dann hatten wir Aufnahme, fand ich ganz interessant, gerade zu einer Zeit der Ausbildung, um dann auch zu sehen, wer kommt da, wie wird das gemacht. Bei den Langstrafigen war ich eigentlich auch gerne. Mhm. Lieber als bei den Kurzstrafigen. weil die Langstrafigen, die wissen, ich habe meine 5, 6, 8 Jahre.
Sie sind ein bisschen entspannter bei der Sache.
Und gut ist. Und die Kurzstrafigen sind einfach, das sind vorlaute, man muss es einfach sagen, manchmal Arschlöcher. Weil die wissen ganz genau, ich bin hier in 2, 3 Monaten raus, so willst du von mir, ich mache einen Scheiß. Und dementsprechend benehmen die sich auch.
Würdest du sagen, hast du da auch schon irgendwie dickes Fell dann angeeignet, dass du dir dann auch so gesagt hast, ja, okay, komm, dann labert halt?
Ja, über kurz oder lang musst du das. Das geht sonst gar nicht. Sonst nimmst du das ja immer mit nach Hause.
Könntest du dann gut abschalten und sagen, so, jetzt gehe ich aber nach Hause und jetzt lasse ich auch meine Sachen hier und jetzt denke ich da mal nicht weiter drüber nach?
Kam immer ganz auf den Fall drauf an. Also oft, ja, musst du es einfach. Du gibst deinen Schlüssel ab, du hast ja dein Schließfach, Schlüssel rein und dann muss auch einfach vorbei sein, weil das sind, je nachdem, was für ein Haus du zuständig bist, bist du zwischen also so 30 bis 70 Gefangene. Und wenn du über jeden Einzelnen nachdenkst, dann funktioniert das nicht. Und also ich bin schon eigentlich auch ein sehr sozialer Mensch und versuche dann auch zu helfen bei denen, die es dann auch wollen. Sowas wird auch gerne ausgenutzt. Das ist definitiv so. Da hat man sich dann auch mal ausnutzen lassen, dass man vielleicht auch mal 2 Anträge mehr geschrieben hat für die, indem man denen geholfen hat. Oder
was waren das für Situationen für Leute, die sich da jetzt so gar nicht mit auskennen? Wie könntest du da unterstützen oder helfen? Was sind das für Anträge?
Ja, der eine hatte ganz viel Schulden bei der Krankenkasse. Und wenn man aber im Haft sitzt, muss man keine Krankenkasse zahlen, weil man hat freie Heilfürsorge, also ist wie so ein Beamter oder wie ein Bundeswehrsoldat, der halt nicht zahlen muss. Und die Krankenkasse wollte dann mehrere tausend Euro von ihm, aber er konnte nicht nachweisen, weil er auch gerade einsaß, wann er wo wie eingesessen hat, dass er in dem Zeitpunkt oder in dem Zeitraum nicht, und ich kannte mich da jetzt auch nicht ganz so aus, hatte dann mit der Krankenkasse mal telefoniert, hat gesagt, so, wie kann man das machen, wie funktioniert das, was müssten wir schreiben? Und das würde ja dann für den Gefangenen erstmal bedeuten, er muss einen Antrag stellen mit, darf ich bitte telefonieren? Dann kommt das drauf an, lassen Sie das zu, lassen Sie das nicht zu?
Urhaftverwaltung?
Das war schon Strafvollzug.
Aber auf Strafhof mussten Sie bei euch Anträge schreiben, ob Sie telefonieren dürfen?
Wenn Sie nach außen telefonieren, also jetzt nicht Ihr festes Telefon, aber Sie mussten auch neue Nummern beantragen.
Ja,
aber wenn es jetzt mal so ein einmaliges Telefonat war oder halt diese Nummer beantragen mit Begründung, warum die freigeschaltet werden muss. Und dann, wenn Sie der Sprache nicht so mächtig sind und das Verständnis nicht haben oder ja auch manchmal einfach nicht die hellsten Kerzen am Baum sind.
Ja, also ich sag mal, dafür muss man ja manchmal auch wirklich sehr smart sein. Ich habe auch schon irgendwie Schreiben gekriegt, die ich mir durchlas, auch so Krankenkasse, irgendeine Behörde oder so. Und ich dachte mir, oh mein Gott, ich bin so mega urdeutsch und ich habe sogar studiert. Aber dieses Schreiben, da habe ich Rückfragen. Ich muss Sachen googeln. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Also ich glaube, das hat ja fast jeder schon mal erlebt. Und gerade dann auch in so einer Situation, wo man dann ja gar nicht so die Möglichkeiten hat, einfach da mal eben anzurufen, wie du gesagt hast, und mal nachzufragen, tut mir leid, ich habe ja so ein Schreiben gekriegt, können Sie mir das mal ganz einfach erklären, wie einer Fünfjährigen, was zur Hölle muss ich hier machen? Dann ist das ja auf einmal ein Riesenproblem, womit man sich auseinandersetzt.
Und das ist das auch gerade so bei Krankenkassen, anderen Behörden oder Institutionen. Das sind ja alles Sachen. Und dann hat man da wirklich auch Kollegen dabei, die sagen, so, ich habe zu Hause nichts zu sagen und hier habe ich einen Schlüssel. Und so benehmen die sich dann auch. Und da hat man dann gesagt, so, ja. Und da hat man dann, oder habe ich dann gesagt, komm, gut, wir suchen das raus. Wir gucken, was wir da machen können, was wir da aufschreiben können und habe dann mit ihm zusammen den Brief verfasst.
Gab es bei euch keinen sozialen Dienst? Also da, wo ich damals in Urlaub war, gab es einen sozialen Dienst. Die Frau war genau für solche Sachen zuständig und hat das dann mit den Häftlingen dementsprechend gemacht, die genau die Problematiken, die du jetzt beschrieben hast, hatten.
Wenn du einen vernünftigen und richtigen sozialen Dienst hast, ja. Wenn der besagte soziale Dienst aber, ich sag mal, von 8 bis 15, 16 Uhr nur da ist, die Gefangenen aber von 8 bis 15, 16 Uhr arbeiten, die Hausleiter vielleicht auch sagen, nee, er darf nicht aus der Arbeit rausgenommen werden dafür oder ähnliches und du dann auch nur 4 bis 5 Sozialarbeiter für ein Gefängnis von 300, 400 Leuten hast, hast du keine Chance ranzukommen.
Wo du ja eigentlich in der Haft die Resozialisierung erfahren sollst, was ja die Grundlage eigentlich für die ganze Geschichte ist, die ja sogar über die Buße gestellt ist, wie ich gerade bei mir aber auch wieder rausgefunden habe, was ja überhaupt nicht Sinn und Zweck der Übung ist.
Aber man probiert es erstmal.
Genau, und dementsprechend bist du ja an dem Punkt nachher, dass du selber als Häftling sagst, Alter, wenn mir hier nicht geholfen wird, wenn sowieso alles scheißegal ist, dann mache ich halt einfach so weiter, weil leck mich doch am Arsch. Das System gibt einen Scheiß auf das Ganze und ich frage, ich versuche, ich möchte meine Probleme gerne lösen. Ich habe ja auch die Zeit dafür, meine Probleme zu lösen. Zeit habe ich mehr als genug. Aber ich kriege ja keinerlei Gelegenheit. Und im Endeffekt hast du das Problem, dadurch, dass du die Probleme nicht löst, wird der Schuldenberg ja noch größer, weil die Krankenkasse und die Behörden draußen, die interessiert es ja auch nicht. Bin ich jetzt in Haft, bin ich nicht in Haft? Die sehen nur, da kommt keine Antwort, da wird nicht reagiert. Mhm. Alles klar, gut, Strafe, Zins. Und dann weiter in die Höhe.
Verstehe da deine Perspektive. Ich wusste jetzt aber zum Beispiel gar nicht, dass es überhaupt einen sozialen Dienst gibt, der sich theoretisch um sowas kümmern könnte. Also finde ich das eigentlich, dass es das grundsätzlich gibt, schon mal ganz cool, ja, dass man da jetzt dann eben eventuell gar nicht die Termine kriegt oder überhaupt nicht rankommt und das zeitlich dann wieder nicht passt und das auch ein Struggle ist und so, ne? Das jetzt mal dahingestellt, sodass du dann quasi versucht hast, da so ein bisschen zu vermitteln. Also wenn du gemerkt hast, okay, die Person ist mir da durchaus sympathisch, ich verstehe den Struggle, dass du dann versuchst hast, selber zu helfen oder irgendwie das vielleicht auch zu regeln, dass sie dann doch zu dem sozialen Dienst oder so hinkommen können?
Ja, das auch, dass ich mit denen telefoniert habe, ähnliches. Aber das ist halt jetzt in dem Gefängnis gewesen, wo ich nach meiner Ausbildung war. Weil das war nochmal strukturell was ganz anderes als in der regulären Ausbildung. Da hatte jedes Haus einen Sozialarbeiter. Also wir hätten da so einen ganz langen Flur machen können. Das nennt sich dann ja auch Beamtenlaufbahn. Mhm. Diese langen Flure im Gefängnis, die die Häuser verbinden, ist die Beamtenlaufbahn. Da hätten wir wirklich was aufstellen können.
Einmal bitte auf den Kühlburg.
Aber du hast gerade deine Ausbildung auch nochmal erwähnt, wenn du da jetzt so kurz zurückblickst, ja, was gehörte so alles mit zu der Ausbildung dazu?
Ja, das war vorne, wenn wir mal von vorne anfangen, oder am Anfang eines Gefängnisses, ist da ja erstmal die Tür. Und da muss man erstmal durchkommen, weil für diese Tür gibt es keinen Schlüssel, also die gibt es im Notfall, gibt es einen Schlüssel, na klar, aber die laufen eigentlich alle elektrisch. Mhm. Und dann warst du dementsprechend zuständig für den Ein- und den Ausgang. Ob das die LKWs waren, die durchs Tor gekommen sind und die Türen, das ist dann der Pfortenbereich. Und dann wurden dementsprechend die Besucher aufgenommen, Ausweise zeigen und ähnliches. Dann wurden die registriert. Die LKW-Fahrer werden, nicht die werden untersucht, sondern die Wagen werden untersucht, ob da nichts drauf ist. Und dann ist der Pfortenbereich immer noch gekoppelt mit dem Besuch, dass dann die Besucher kontrolliert werden und vom Pfortenbereich aus telefonierst du ganz viel, rufst auch in den Häusern an, dass vielleicht ein Besuch da ist, dass ein Anwalt da ist. Mhm. Dann hast du den vorderen Bereich, dann geht's eigentlich, hast du den Besuchsbereich, hast sie zum Besuch geführt, Besuch beaufsichtigt oder die hatten ihren Langzeitbesuch. Da wolltest du nicht rein, da durftest du auch nicht rein und das war auch vollkommen in Ordnung so. Da hatten sie dann ihre 3-4 Stunden für sich, je nachdem, was.
Da gab es dann die Schmuggelware.
Zum Beispiel. Da wurde dann von einem zum anderen gegeben, mit ganz viel Liebe und so. Dann werden die auch wieder kontrolliert. Du hast den Postbereich und dann kommt der innere Bereich. Du hast einen Außenbereich, inneren Bereich. Außen ist ja mit der Mauer und dann hast du den inneren Bereich. Und was mir immer auch ganz viel Spaß gemacht hat, waren die Werkbetriebe. Mhm. So was die da dann so produzieren und herstellen.
Was war alles mit dabei?
Kartons falten, Kartons auffüllen, Kartons zukleben.
Schrauben zählen.
Ja, Schrauben auf der Mutter vorschrauben oder irgendwie so eine.
Sowas war da auch, ja, aber wir hatten mit.
Hattet ihr auch Haftraumarbeit?
Meinst du sowas wie Homeoffice?
Nee, teilweise gab es ja so in den U-Haftbereichen, die ich kenne, Haftraumarbeit. Da gab es dann keine Betriebe, dann hast du deine 2.500 Schrauben auf dem Haftraum gekriegt. Geil. Und musstest sie dann auf dem Haftraum vormontieren, weil teilweise auch wegen Tätertrennung und so weiter und so fort. Dann sitzt du 23 Stunden eingeschlossen und schrauben.
Mann, da kriegst du ja auch.
Ja, da bist du komplett geistig.
Da bist du bekloppt, ja.
Ja, natürlich.
Deswegen wollen die ja arbeiten, gerade in der U-Haft, damit sie rauskommen wegen dem Einschluss. Und dann, oh Gottes
Willen. Und dann auch gesagt, nee, Betriebe sind voll, können jetzt hier, ich sagte, alles klar, ich bin krankgeschrieben, danke. Ich würde gerne mal zum Arzt, ich würde mich gerne weiter krankschreiben lassen.
Ja, oh Gott, nee, das hatten wir zum Glück nicht. Das ging eigentlich. Da hatten wir Ordner vorbereiten, was hatten wir noch? Bügelbretter, also Bügelbrettbezüge.
Ja.
Klar, die Schrauben waren auch. Und dann hast du eigentlich, so wie ich das immer auch kennengelernt habe, eine Schlosserei. Und die machen unterschiedliche Sachen.
Hattet ihr eine Bäckerei auch? Oder?
Nee.
Okay, weil das habe ich auch so mitgegeben. Das war so der Dauerrenner, denn wenn von drüben gute Brötchen oder in den Brötchen, den Franzbrötchen und andere
Sachen gekommen sind, das war mal. Und wenn du es den ganzen Tag auch riechst, ist ja auch gemein.
Ja, die im Bäckereibetrieb arbeiten, dürfen ja auch dort essen. Die dürfen sich auch nehmen, was sie möchten.
Ach so.
So. Aber dann wurde oftmals auch mal eine Tüte mit anderen Sachen drin rübergeschickt und haben die normalen Brötchen drauf. Weil einmal in der Woche gab es ja 2 Brötchen.
Ja, das war dann auch mal ausgehöhlt und so. Wenn es danach geht, müsstest du jedes Essen, bevor du es auslieferst, sag ich mal, müsstest du jedes Essen kontrollieren. Ja, bei uns gab es in dem regulären Gefängnis, wo ich dann war nach der Ausbildung, sogenannte Minagen, wo dann schon vorportioniert wurde. ganz leckeres Essen.
Klatsch rauf, ess. Oh. Und darauf sage ich Prost.
Prost.
Ja. Prost.
Das Haftbar würde Tamasch jetzt sagen.
Ja, wir müssen trinken.
Das Bar wird groß geschrieben.
Ich bitte drum.
Und du musst heute Tamasch mittrinken. Das heißt, wir müssen dich hier nachher raustragen.
Ich kenne den Typen nicht mal.
Er hat sich selbst mal beschrieben als 2 Meter groß, 1 Meter breit.
Und wirklich ist es umgekehrt? Oder?
Nee, es kommt sehr nah an die Realität ran. Ich sage mal, er ist gefühlt doppelt so groß wie ich, doppelt so breit und auch doppelt so schwer.
Okay. Männer müssen auch bei mir groß sein, Hase.
Der Blick ging jetzt zu Ricardo rüber, aber niemand weiß, wie riesig Ricardo ist.
Hatten wir auch gerade drüber gesprochen.
1,55, 13 Kilo, Federkissen.
Also ich dachte, jetzt kommt der Hund.
Und der Rest, oder was wolltest du jetzt sagen?
Ich hatte jetzt gerade Loki im Kopf, aber egal.
Ach so.
Ich will es nicht wissen. Also wir waren, ja, also...
Es ging ums Essen. Was war denn alles so mit dabei? Ich höre hier nur die ganze Zeit Andeutungen, dass es nicht immer feinkostmäßig war.
Die haben ein ganz mieses Budget.
Mhm.
In dem ersten, wo ich war, war das Budget aber besser als in dem zweiten.
Mhm.
Gab es vorhin einen Wochenrückblick?
Wochenrückblick vom Essen?
Ja.
Meinst du, weil die uns die Buden vollgekotzt haben? Nee, oder?
Wochenrückblick Essen Dammtor ist zum Beispiel, es gibt 6 Gerichte die Woche.
Mhm.
Am 7. Tag gibt es eine Suppe, wo einfach alles reingeklatscht wird, was es 6 Tage lang gab.
Ah, ja, doch. Also meistens war
ja. Genau.
Na, aber das war früher, war das normal. Also jetzt nicht in den Gefängnissen, sondern allgemein, dass du aus den Resten am Wochenende Suppe, Eintopf, ähnliches.
Dann hast du auf einmal Nudeln in einer Kartoffelsuppe mit Reis zusammen, noch der da drin rumschwimmt, ein paar klein geschnittene Wiener. So, dann gab es noch ein bisschen Kohl vielleicht die Woche, dann schwimmt der Kohl auch noch mit in der Suppe.
In Sogaland waren sie bei uns dann, dass sie das gut kombiniert haben.
Nö, das wurde einfach reingeklatscht und dann gab es einen Suppenfond und drauf und passt das. Ciao.
Also früher hieß das Schweinetrog.
Wenn du Hunger hast, isst, ansonsten halt die Schnauze.
Friss oder stirb. Also bei uns, wo ich zum Schluss war, das war ein mieses Essen. Muss ich sagen, die in der Küche waren, ob die Küchenbullen, die Gefangenen, also da konntest du jetzt, die können da ja nichts für. Die haben ihr Budget, dementsprechend wird eingekauft und dann heißt es Zauber was. Und sonst gab es dann aber auch immer mal so, du machst dann die Menage auf und dann hörst du immer so ein Oh, oh, oh.
Was war das dann meist, wenn alle nur Oh gesagt haben?
Dass du es nicht erkennen konntest.
Ah.
Ja, oder so wirklich, es gab meistens ja sonntags Eintopf, samstags je nachdem, ging es schon in Richtung, es könnte Fleisch sein, so Braten, Schnitzel. Mhm. Da musste ich aber auch noch auf die verschiedenen Kostarten reagieren.
Mhm.
Muslimisch, vegetarisch, normal.
Hat sich das jetzt über die Jahre verändert? Meinst du das?
Wir hatten auch einen, der wollte vegan. Ich drehte mich um und musste kurz lachen.
Also ich kriege glutenfreies Essen.
Ja, aber das ist ja auch dem Körper geschuldet, weil du dann dementsprechend reagierst.
Ja, und mein Trainer mir das vorschreibt.
Na, du brauchst glutenfrei, weil du das halt gesundheitlich brauchst.
Ja, natürlich, ne? Definitiv.
Das ist dann, ja, da klar, Gluten, Zucker, also Diabetiker essen. Aber wenn jetzt wirklich einer kommt und dann irgendwie sagt, nee, ich bin Veganer, ja, dann kauf dir deinen Scheiß alleine.
Mhm.
Du kannst nicht auf alle Kostarten eingehen. Das funktioniert.
Aber vegetarisch
nicht.
Ist schon noch immer mit dabei.
Vegetarisch ist dabei.
Ja.
Okay.
Genau. Sonntags war meistens die Suppe, die dann. Ja.
Habt ihr Suppe auf den Sonntag gehabt? Bei uns waren Suppentage immer Transporttage und Transporttage waren immer Dienstags und Donnerstags.
Sehr einfache Sachen zumindest. Oder es war dann bei uns Milchreis.
Mhm.
Grießbrei, sowas dann, ne?
Prost.
Freitags war ganz oft Fisch.
Ja.
Mhm.
Dieses typische Deutsche.
Katholisch ist das.
Ja,
okay. Ja, ist das katholisch?
Mhm.
Boah,
so ein Bibelding, ja.
Würde ich ja gleich gegen angehen.
Also, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Bei mir in U-Haft damals gab es wirklich ein Gericht mit Schweinefleisch.
Mhm.
Und einmal, das nennt sich religiös, die Kost. Nennt sich religiös einfach. Da ist dann kein Schweinefleisch bei.
Mhm.
Das ist halt auf Muslime ausgelegt, hauptsächlich. Jetzt ohne Werten zu sein. Und mittlerweile ist es da, wo ich bin, da gibt es eigentlich gar kein Schweinefleisch mehr. Da gibt es dann das Normalkost, dann gibt es das religiös, dann gibt es das vegetarische Gericht.
Mhm.
Die Wurst ist mittlerweile komplett Geflügel.
Ja. Und dann hast du die gefangen, die dann sagen, oh, Sonntag oder Samstag, mal einen schönen Schweinebraten, oh bitte. Und dann sagt die Küche, wenn ich 50 Kilo,
500 Kilo
Hähnchen einkaufe, ist es günstiger, als wenn ich 100 Kilo Schwein, 300 Kilo Rind, 200... weil das wieder die Masse ist. Und dann meistens aber auch aus Bereichen, die kurz vor MHD und ähnliches sind, wird dann auch gerne gekauft, weil es günstiger ist.
Das hatte ich den Vorteil in UHA. Kleiner Knast. Lüneburg. Weiß nicht, ob du den kennst.
Ganz knuffig.
Eine Maximalbelegung, aber meistens ist er so auf 50 bis 40 Leute damals ausgelastet.
Und das ist knuffig.
So, du hast Doppelzellen als Einzelbelegung. Das heißt, du hast richtig Platz.
Das müssten dann sogar 18 Quadratmeter bis 20 sein. Weil
22,5 hatte ich tatsächlich dort.
Das ist größer als mein WG-Zimmer.
Das ist schön, das freut uns.
Und ich hatte fließend
warm. Ab in Knast. Man hast dein eigenes Bad.
Und ich hab damals den Bums da relativ schnell rausgehabt. Jetzt nochmal Rückblick für alle, die erste Folge gehört haben. Aber ich habe den Bums da relativ schnell rausgehabt und habe mir die Jungs aus der Küche gegriffen und habe denen gesagt, weil die beiden keinen Plan hatten und der die Küche gemacht hat, gesagt hat, ihr habt den Budget, sagt mir, was ihr braucht. Und ich bestelle dann das, was ihr braucht, damit ihr kochen könnt. Und dann habe ich halt den Plan geschrieben. Da gab es halt wirklich panierte Schnitzel, dies, das, jenes, welches, frisches Fleisch, Burger, Currywurst, Pommes habe ich etabliert. Alle 2 Wochen.
Ja, das dann geht also so klein, knuffigen Knast, weil Lüneburg ja auch an sich eine schöne alte Altstadt ist, kann man sich dann ja vorstellen, dass auch der Knast schön knuffig ist.
Na, du bist voll abgefuckt von dieser Altstadt, weil ganz ehrlich, dieser scheiß Knast direkt am Rathausmarkt ist und du immer dieses Glockenspiel hörst. Ja. Und ich kann die Gedanken sind frei nicht mehr hören, verdammte Scheiße auf Glockenspiel.
Ja. Und das habe ich den Gefangenen immer gesagt bei sowas, beim Essen, das sage ich auch dir, das ist Teil der Strafe.
Nein, doch. Ist es ja nicht, nein.
Das Essen ist Teil der Strafe und das Glockenspiel ist Teil der Strafe.
Ist mir egal, irgendwann macht den Kopf aus.
Aber ich muss sagen, also wenn ich jetzt zuerst so an Knastessen denke und ihr sagt, boah, das ist immer nicht so cool, denke ich an Schlimmeres. Also wenn du dann auch sagst, hier Currywurst, Pommes und so ist halt auch mal mit dabei. So klar trifft man nicht mal jeden Geschmack, aber...
Also Knastessen ohne Witz, jetzt da wo ich jetzt bin, Hamburg. Hamburger Knastessen ist Glutamat, sein Vater.
Ja.
Glutamat, also ganz ehrlich, wenn du eine flüssige Soße kriegst oder eine Suppe, du lässt die abkühlen, Laminage, dann kannst du die hinterher wie ein Pudding löffeln.
Aber es ist billig, schnell, einfach.
Stichfest.
Das, ja.
Und wenn du einen Joghurt kriegst, wo du gerade bei Joghurt warst, und da steht irgendwas in Polnisch, Lettisch, keine Ahnung was drauf, weil sie das Ding hier rüberholen und das Mindesthaltbarkeitsdatum noch 2 Tage hat, ja, dann frage ich mich auch, was ist da drin? Das ist vielleicht, weil die anderen sonst immer so viel gelesen haben, wie du gerade gesagt hast. Dann können sie es halt einfach nicht mehr lesen.
Bei uns war das immer ganz scharf, wenn es Marmelade gab, ist das eine. Aber wenn es Marmelade mit Fruchtstückchen gab, obwohl wir auch gesagt haben, nicht mit Fruchtstückchen. Du brauchst nicht grinsen, du weißt genau, was die damit machen. Und dann haben sie sich, dann wusste man ganz genau, okay, es gibt heute mit Fruchtstückchen. Gucken wir in den nächsten 1 bis 2 Wochen. Gab es dann ja seinen jedes Haus hatte seinen Brennmeister. Und da mussten wir erstmal gucken. Und das Zeug stinkt wie Kotze.
Das Ding ist ja aber auch, dann machst du noch frisches Obst mit rein, dann machst du in den Tetrapack ein kleines Loch irgendwo, damit das nicht auffällt, damit das nicht aufbläht.
Und
aber ganz ehrlich,
du suchst den Idioten, der das lagert.
Ja, aber ganz ehrlich, das Zeug, das ballert wie Sau.
Ja.
Also wir haben einmal...
und einen Schluck, das
so, reicht. Das hat so von gescheppert. Also vor allen Dingen hast du doch dieses... Wir hatten keine Stückchen Marmelade. Wir haben es tatsächlich so gemacht, dass wir das frische Obst genommen haben, alles, was du Obst gekriegt hast, gesammelt hast, klein gemacht, ins Tetrapack rein, Brot mit dazu, weil du ja keine Hefe und kein Ding hast, dann hast du das Brot, der Gärstoff, das Brot damit rein und dann versuchst du das mit einem Kaffeefilter oder mit einem 7:7, das funktioniert aber auch nicht wirklich. So, und dann trinkst du halt immer so Schluck ab, so, das ist wie so ein türkischen Kaffee, weißt du, wo das Pulver einfach in den Becher reinklopft.
Und unten hast du die Stückchen.
Dann trinkst du und hast halt mal Stückchen mit dabei. Und so nach dem zweiten Becher interessiert dich das auch nicht mehr, weil dann hast du den Pegel. Und bei dem Pegel sage ich auf Tamasch, Prost.
Prost. Wir haben ja auch immer gesagt, wir Justizbeamten, so, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Und es wird immer so sein, dass man versucht, besser zu sein als der andere.
Also du meinst, es gehört mit dazu.
Nicht unbedingt. Manchmal hat man ja auch Schützenhilfe aus der anderen Reihe.
Die gibt es leider auch, ja. Das ist so.
Sehr gut sogar.
Ja, jeder ist käuflich. Es ist traurig.
Was ist dein Preis?
Jeder ist käuflich, aber find ich persönlich unter aller Sau, weil es ist mein Job, es ist meine Existenz und es ist mein Leben. Und so viel kann mir irgendwelche Personen gar nicht zahlen, als dass ich das alles riskiere. Für was?
Also für dich ist mehr so, Katz-und-Maus-Spiel ist in Ordnung, es gehört irgendwie mit dazu, so, du nimmst es da irgendwie nicht so, dass du dann tatsächlich sauer bist, sondern es ist halt es part ist of the job. Ja. Aber wenn dann jemand sich dafür irgendwas bezahlen lässt oder so, dann ist schon
ein anderes Level. Dann hört es auf bei mir, ja. Das ist einfach so. Weil ich sehe das halt, wie gesagt, wirklich so, es ist meine Existenz. Wenn einer das macht, soll er machen. Aber wenn das dann wirklich rauskommt und du wirst mehr oder weniger, ganz salopp gesagt, unehrenhaft entlassen. Es war nur beim Bund, aber verlierst deinen Beamtenstatus und bewirbst dich irgendwo anders. Und die sehen, okay, Beamtenstatus verloren. Mhm. Warum, wieso, weshalb? Ja. Oder.
Ist ja erstmal auffällig.
Ja, wer will dich denn dann noch?
Wir haben ja schon gelernt.
Gekauft.
Am besten die Straße Richtung Zelle längs.
Da gab es zu viele Fälle, über die ich dann berichten musste. Mach das lieber nicht.
Nee, aber da haben wir auch mal einen rübergebracht. Der ist verurteilt worden und ist über unsere Haftstrafe, die wir bei uns im Gefängnis haben. Und dann kommt es halt darauf an, welches Gefängnis dann zuständig ist. Und den mussten wir dann am gleichen Tag noch nach Zelle bringen.
Ja, geil.
Da fahren wir durch die Bumsallee, kann man ja wirklich sagen, was anderes ist.
B3.
Fickt euch Allee oder fickt dich Allee, kann man ja sehen, wie man, also auf jeden Fall, diese Allee sind wir durch. Wow. Kannst du ja wirklich nur machen, wenn es dunkel ist, ne? Die kannst du dir im Hellen nicht angucken. Also da lassen das Schicksale sein. Das möchte ich jetzt so, sind auch bestimmt ganz traurige dabei. Da sind bestimmt auch welche dabei, die das gerne machen, weil die so veranlagt sind.
Also du meinst die ganzen Wohnwagen, die dann da an.
Genau, ja.
Ja, der Wohnwagen macht das gerne und der Wohnwagen ist dann zu veranlagt.
Ja. Nagelstudio, keine Maniküre, Pediküre, wie man immer so schön sagt. Und da sind wir vorbeigefahren und da sagt mein Kollege zu den Gefangenen, als wir an einem ganz netten Wohnwagen vorbeigefahren sind, na, soll ich dir noch einen ausgeben? Und der Gefangene.
Wie lange die Haftstrafe?
Lebenslang.
Oh, Scheiße.
Und der Gefangene dreht sich um. Nein! Fahren Sie! Das war so gruselig.
Was wäre passiert, hätte er ja gesagt?
Ich weiß nicht, ob er es wirklich gemacht hätte.
Also es war schon erkennbar ein Gag.
Ja. Mhm. Und wir wussten aber auch mit Frau, Familie, wir wussten halt auch die Umstände des Gefangenen, dass das eigentlich so nicht stattfindet. Aber ich glaube, der Kollege hätte dennoch so viel Schneid gehabt zu sagen, weißt du was? Und ich hätte selbst auch noch einen Fuffi reingeschossen, hätte gesagt, mein Freund, einfach nur, damit du richtig schön mit Sackratten reingehst. Ne? Ja. Also den hätte ich wahrscheinlich auch noch mitgemacht. Aber das sind dann wieder so Grauzonen oder auch Zonen.
Hast du die Fußfessel umgelassen, ne? Und noch an die Hand von dem Kollegen gefesselt, ne? Mach weiter, hör auf, nein.
Für Bondage noch extra zahlen, obwohl er gefesselt sein muss, ne? Und das sind dann manchmal auch Sachen, das darfst du ja so alles gar nicht. Aber es gibt auch einfach dann wirklich mal auch so Sachen, wo man dann sagt, komm, ganz ehrlich, es sind Menschen, die da sind.
Ja, ihr sowohl als auch die Insassen.
Die eine sowie
auf
die andere.
Auf beiden Seiten. Ja.
Warum zeigst du jetzt schon wieder auf mich?
Ich habe nur eine Handbewegung ganz allgemein gemacht, die zufällig auch in deine Richtung ging.
Aber das war nicht auf Mensch bezogen. Das ist dann schon, ja. Ach doch, das ist herrlich.
Also hast du da auch echt viel positive Stories so mitgenommen?
Ja. Doch, ob das Gefangene sind, die dann auch rausgehen, die mit einmal den Arsch zeigen, wenn sie rausgehen, dann zurückgelaufen kommen und zu dir sagen, das war nicht für sie, sondern für die anderen. Ich so, Dankeschön. Auf dem Haftraum hatten wir das auch oder auf dem Flur. Wir waren ja als Einzelbedienstete für 40 Gefangene zuständig. Muss man sich mal dann auch so ein bisschen auf die Zunge zergehen lassen, hast du in keinem anderen Knast. Nicht so weit mir bekannt ist. Und dann hatte ich das auch. Bin ich vom Rauchen gekommen, gehe hoch und dann guckst du immer noch mal so auf den Fluren, was deine Jungs denn so machen, ob irgendwo einer, was weiß ich, versucht quer über den Hof zu grölen, ähnliches, und du den dann von hinten so mit einer Gabel erschreckst. Und dann hat auch allen ernstes nach dem Duschen einer seinen blanken Hintern gezeigt. Und alle haben gegrölt und ich guckte gerade über den Flur und dann bin ich stehen geblieben und habe mir diesen Vollmondspektakel, ganz haarige Angelegenheit, dann nochmal angeguckt, bis er gemerkt hat, dass ich da stand. Oh, ist der rot geworden. Das war ja unangenehm. Und keiner hat was gesagt. Die ganzen Gefangenen wurden still. Und dann richtig so wie in so einem Film, siehst du diesen haarigen Hintern und dann den ganzen Körper, der sich umdreht und komplett rot wird.
Aber wie kann Chewbacca denn rot werden?
Ja gut, vorne ging's. Er kam aus der Dusche, er war rasiert.
Nur halt, also im Gesicht.
Ja. Aber da hat man immer so ein paar lustige Sachen. Sie tanzen über den Flur. Dann haben wir da auch welche, die...
Was waren eure Aufschlusszeiten?
Um 6 Uhr war Wecken. Und dann gibt's ja Wecken und Wecken. Und ich war dann so die Kategorie, habe dann aufgeschlossen, guten Morgen. Und dann musste ja Lebenszeichen. Du musst ja gucken, ob derjenige wach ist. Gut, Lebenszeichen. Hat Lebenszeichen gemacht, habe ich wieder zugemacht. Und dann gibt es aber auch Kategorie von anderen, die schließen auf Morgen. Pff, knallen die Tür wieder zu. Dementsprechend haben dann aber auch gleich von vornherein, hätte ich aber auch die Gefangenen eine Laune, du den ganzen Tag abkriegst.
Mhm.
Aber komplett. Und ich war dann immer relativ leise, habe gewartet, dass die wach sind. Manche machen auch das Licht an, wie bei Werner, ne, Licht an, scheiße, Licht angelassen, mach die Tür zu. Außer ich wusste, wir hatten einen Neuankömmling und der hat den Tag vorher gesoffen und ist bei uns gelandet. Dann war ich lauter, wenn ich den kannte. Weil es gibt ja diese sogenannte Knastdrehtür, dass die immer wieder kommen. Und das hatten wir, binnen 2-3 Jahren hatten wir einen, der war 3-4 Mal da. Und dann wusste ich, oh, der ist eingeflogen, hat Kopfschmerzen, hat getrunken, Drogeneinfluss.
Guten Morgen.
Und dann, ja,
ich stehe auf hier.
Komm und jemand hatte Spaß.
Ja, die Tür ganz leise aufgeschlossen. Dann schließt du ja mal vor, damit keiner die Tür hinter dir zumachen kann. Vorgeschlossen, bin ans Bett ran. Und dann wirklich wie so ein General. Ich habe Kopfschmerzen. Ich weiß. Wieder rausgehen. Kriege ich eine Kopfschmerztablette? Nein, warten Sie mal noch 2 Stunden. Das sind dann so Kleinigkeiten, mit denen man sich dann da auch mal so ein bisschen. Und das hat eigentlich immer, dann wurde um 6 aufgeschlossen. Um 7:30 ging das dann los mit den Betrieben. Dann musstest du dann natürlich erstmal auch wissen, wer geht in welchen Betrieb, wer ist wann dran, wer muss vielleicht noch zum Arzt, wer hat sich krank gemeldet, dann musstest du die Leute hier noch zum Arzt melden.
Und jetzt die Maler von D2 zu A1.
Das wäre ja schön gewesen.
Also ein Fußball so.
Ja, ja. Das wäre schön gewesen. Die rennen alle los, alle runter, alle gleichzeitig in den Hausflur. Die
kannst du ja nicht, weil da sind ja überall Türen mit Summer dann noch davor. Ja. Und so also altartig, da baut der Knast so mit Kuppel oben und dann noch mit in der Mitte mit Turm.
Und Schießscharten noch und so, ne?
So nach dem Motto, ja. Auf jeden Fall. Und jetzt die Schüler von da nach Malaya.
Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn es losgegangen ist, alle gleichzeitig. Und dann hast du natürlich, weil du auch in den Treppenhäusern, es ist halt auch immer schwierig mit den Kameras. Wo ja, wo nein. Und ist immer so eine ganz, auch so eine ganz komische Grauzone. Und eigentlich durften wir, weil der Fahrstuhl war nur für die Beförderung des Essens oder in Notfällen. Ich bin Raucherin. Ich renne bestimmt nicht mehrmals am Tage.
Definiere Notfall an der Stelle.
Das war dann mein Notfall. Oder du gehst ja auch nicht, wenn 80 Gefangene oder 120 Gefangene im Flur sind, gehst du ja nicht von ganz oben durch die Gefangenen durch nach unten. Bist ja nicht blöd. Und dann kommt es ja auch drauf an, bist du Mann, bist du Frau? Wie bist du zu den Gefangenen? Schubsen sie dich? Gatschen sie dir irgendwo hin? Das weißt du ja auch alles nicht. Die können ja in dem Moment übergriffig werden, ohne dass es einer mitkriegt, egal in welche Richtung. Und dann bist du aber runtergefahren. Dann hast du sie alle kontrolliert, abgetastet, geguckt, was sie mitgenommen haben. Dann haben sie sich in die Betriebe verteilt. Ach, da ist so viel in der Zwischenzeit, so viel Schmuh gelaufen. Und spätestens, wenn sie zurückgegangen sind, das war dann ungefähr so 7:30, 8:00. Ja, so zwischen 7:30, 8:00 waren die Betriebe. Um 8 kamen die Schüler. Und dann ging es ja schon parallel aber auch los, dass du dann zwischen 7 und 8 die Leute, die nicht arbeiten wollen, können, was auch immer, einschließen musst. Da musst du denen aber auch noch Frühstück verteilen. Kommt immer drauf an, ist das zum Abend hin passiert es ja auch manchmal, dass sie sich mehr Brot mitnehmen. Aber theoretisch verteilst du dann auch nochmal das Frühstück. Dann sind die Schüler wiederum dran. Und dann geht das los, die Leute zum Arzt. Und dadurch, dass du alleine auf Station bist, rennst du dann los. Kandidat 1, rüber, Kandidat 2, rüber, Kandidat 3, rüber, 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 immer wieder kontrollieren.
Von wegen, du hast gar keinen Sport gemacht.
Fahrstuhl. Und also ich durfte ja auch, weil das ja männlich geschlossen, du darfst dann ja die Gefangenen nicht abtasten. Oh.
War das gerade ein Oh, hättest du gerne gemacht?
Nein. Es gab, nein. Nee.
Ihr seht den Blick nicht. Der Blick ist wirklich gerade sehr, sehr...
Nee, das, nee, nee, also einigen war es egal, haben sie auch gesagt, wo ich mir dachte, nein, das
muss nicht sein.
Zeig mal ein paar Flöte, ja?
Es gibt ja auch solche und solche. Also es gibt ja auch nicht nur welche, die hygienisch sind. Es gibt ja auch die andere
Kategorie. Die waschen sich nicht, die schrubben sich mit der Bürste ab, ne?
Und es ist halt einfach nicht mehr wie früher, das kenne ich ja auch nur so aus alten Geschichten, wo es dann hieß so, das sogenannte Zwangsduschen. Ob das jetzt von Seiten der Gefangenen oder von Seiten auch der Bediensteten kam. Das heißt doch heute alles nicht
mehr. Ich kenne nur Seifeln.
Seifeln?
Seife und Socke. Seifeln.
Ja, bei uns hat das mal ein Idiot gebracht mit einer Suppendose. Der hat keine Seife genommen, dann Suppendose. Es sollte eine Abreibung geben, wegen Zurückzahlen, Bomben, Tabak, dies, das und was sie da alles haben. Und der hat ihn nicht zurückgezahlt und dann wurde halt von einer gewissen Stelle gesagt, den müssen wir einmal dran erinnern, dass er zurückzuzahlen hat, also einmal Maßregeln. Und der Idiot nimmt nicht irgendwas oder haut ihm einfach nur mal eben blaues Auge. Nein, er nimmt so eine Suppendose. In, natürlich keine Socke. Passt nicht.
In der Strumpfhose. Wo kommt die Strumpfhose her?
Oh, ich trinke noch was.
Prost. Prost.
Und hat ihm dann das in Kissen bezogen und hat ihm das 2-3 Mal über den Schädel gedeppert. Der Junge sah aus.
Ja.
Und dann fragst du, Halleluja, was ist denn hier? Nix.
Typische Antwort, ne?
So genau,
nix. Ist immer nix. Mhm.
Und da haben aber selbst die, die ihm den Auftrag gegeben haben, haben hinterher ihm dafür noch was auf die Fresse gehauen, weil sie gesagt haben, bist du dumm? Was machst du da? Dem solltest du einfach nur eine Abreibung, der sollte was merken, der sollte wissen, alles klar, von einer Bombe sind es jetzt 2 Bomben und siehst du nicht zu, dann ist dein Arsch fällig.
Bombe so. An der Zwischenstelle, Bombe ist Kaffee.
Ja, so, und was anderes war das nicht? Und der zerdeppert dem das halbe Gesicht. Ich habe gesagt, ich werde nie mehr. Und der,
wie reagierst du dann an der Stelle als eine, die da ja eigentlich ein bisschen für Ordnung sagen soll? Also,
das war zum Glück auf der Station vom Kollegen.
Okay, wie hat der reagiert?
Der hat ihn nur angeguckt und hat gesagt, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Sie sahen doch eben noch ganz normal aus.
Ja, du kannst ja auch nichts großartig machen. Das ist Kultur und ganz ehrlich, du wirst ja nicht mehr eingebunden.
Also naja, aber ich sag mal, trotzdem wirst du ja irgendeine Reaktion
ja, erste haben, Linie ne? zum Arzt. Wenn du jetzt natürlich die Schlägerei in dem Moment nicht mitbekommst, Arzt. Und in so einem Fall meldest du nicht an, sondern du rufst an und sagst, ich bin jetzt auf dem Weg. Bäb, 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 bäb. Dann zicken sie erstmal rum, dann sagst du, ist mir scheißegal, der hat hier irgendwas in die Schnauze gekriegt, der sieht nicht schön aus. Machen wir jetzt. Und dann wird halt entschieden, weil wir keine Röntgenapparate ähnliches haben und dann muss der Arzt entscheiden, okay, geht's ins Krankenhaus, ja oder nein.
Oh, schön Ausfahrt.
So, wo waren wir? Kann ja wohl nicht wahr sein.
Du warst eher bei so ein paar skurrilen Geschichten, die du dann alle so miterlebst.
Ach so, ja. Da gibt's so ganz, ganz viele. Wir hatten bei uns in der Ausbildung hatten wir ein Therapiehaus. Ich nenne es mal einfach Therapiehaus. Die machen da ihre Therapie und kriegen dadurch Hafterleichterungen. Aber das sind dann wirklich welche mit gewissen...
So wie ich. Behinderung.
Behinderung. Na, das sind dann eher so die Gewaltverbrecher, Sexualstraftäter mit so ganz gewissen... Ja, sind bis heute nicht beliebt, das ist so.
Also Therapie im Sinne von Psychotherapie?
Ja. Mhm. Und dadurch dann eventuelle Hafterleichterung oder damit sie ganz anders auch therapiert werden, um wieder auf die Öffentlichkeit losgelassen zu werden.
Mhm.
Weil ich war in der Ausbildung, als gerade der Umbruch war. Früher gab es ja lebenslang oder die Sicherungsverwahrung. Hast du 3-mal Eier geklaut, warst du ein Wiederholungstäter.
Hast SV gekriegt.
Und hast SV gekriegt und bist nie wieder rausgekommen. Und dann in der Zeit, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, haben sie diese SV gekippt. Dass sie das wirklich dann gesagt haben, okay, wir können ja jetzt nicht den Eierdieb, der seit 30 Jahren da sitzt und hat es im Endeffekt gemacht, weil seine Familie Hunger hat. Der ist ja nicht gefährlich, der wollte ja nur Eier haben. Und das, ja, und das so auf verschiedene Sachen.
Das guckt mich nicht so an.
Das ist immer so ein
einfaches... Eier hat man oder hat man nicht, das ist halt das ganz
einfache. Ja,
jetzt habe ich auch die Karte im Kopf.
Mann, wo sind wir denn jetzt hier schon wieder gelandet? Hallo, das ist Haftbar, das ist Mitch, das ist Claudia, ich bin die Karte und wir trinken jetzt ein.
Prost.
Und wir haben alle Eier.
Ihr könnt ja auch da draußen ein Trinkspiel aus der ganzen Geschichte machen. Sucht euch ein Wort, was wir immer wieder sagen, und trinkt, sobald ihr dieses hört.
Oh, wie beim Fußball. Oh. Jetzt hat er mich mit den Eiern raus. Aber der Eierdieb ist halt das einfachste Beispiel, um so eine SV zu verdeutlichen. Und in dem Zeitpunkt war der Umbruch, dass alles geprüft werden musste, alle SVen. Und das heißt, wir hatten da aber auch Leute, die wirklich schon 30, 40 Jahre saßen. Und jedes Mal, wenn sie Lockerung gekriegt haben, jedes Mal, wenn sie draußen waren, aber auch 2, 3, 4, 5, 6 Frauen vergewaltigt haben.
Oder was ein anderes Kaliber ist als Eierklauen.
Ja, und wo dann aber das Gericht gesagt hat, naja, es reicht ja aber, sie müssen den freilassen. Und die Justizanstalt gesagt hat, Hilfe, das können wir nicht, das wollen wir nicht. Und der Gefangene selber gesagt hat, Hilfe, ich kann und ich will das nicht. Und dann hatten wir 4, 6, 8 Wochen, ich weiß es nicht, Zeit, ihn an das Leben draußen zu gewöhnen. Das heißt, du bist raus, hast ihm 20 Euro in die Hand gedrückt und hat gesagt...
Geh mal Döner kaufen, ne?
Der wusste ja nicht mal, was ein Döner ist. So ne, seit,
was ist denn...
Der wusste ja nicht mal, dass es Mobiltelefone gibt. Wie die Autos jetzt aussehen.
Komplett abgeschottet von der Welt.
Das ist die Frage, die ich mir nicht ganz häufig gestellt kriege, wenn ich so über meine Haftbedingungen, die ich derzeit ja durchlebe, spreche. Ja, das hört sich aber gar nicht mehr nach Knast an. Warum denn bla? Das ist ja mehr so wie so ein Urlaub, ja. Aber es ist ja auch genau für Leute, die seit Ewigkeiten sitzen oder auch die, die zwei, drei, vier Jahre weg haben, damit sie zurück ins Leben kommen. Weil es ganz häufig ja Umstände gibt, die sich einfach verändern. Oder auch wenn du rauskommst, hast keinen Job, hast keinen gar nichts, keiner kümmert sich um dich, bist du erstmal voll am Arsch. Und dann machst du eigentlich, fällst du immer wieder in die Schiene zurück, die du hast. Also der Ansatz des Systems ist gut. Das System ist bloß scheiße.
Die Umsetzung ist...
Ja, was ich bei mir gerade schon wieder habe. Aber es ist, ja, ist der Wahnsinn einfach, ganz ehrlich.
Aber das hast du auch mit Täter- und Opferschutz oder Täter-Opfer-Therapie. Das Opfer kriegt draußen so gut wie keine Therapie, weil unsere Systeme überlastet sind, unsere Fachärzte. Und drin kriegt er seine Therapiestunden.
Ja.
Lässt sich auch, er braucht die auch, um das gegebenenfalls nicht mehr zu machen. Aber wir dürfen auch immer die Opfer nicht dabei vergessen.
Ja.
Frage an dich. Wie sah es bei euch drinnen aus? Sexualstraftäter, Sonderstation, in der Station mit drinne, wenn in der Station mit drinne, mit gechinchten Papieren, sag ich mal. Also ganz andere Haftbefehl, ganz andere Auflage da drinne stehen, was gar nicht hinkommt. Wenn du den drei Fragen stellst, bricht der schon eine Sonne zusammen und du weißt ganz ehrlich, das ist ein Sexualstraftäter oder der hat irgendwas anderes gemacht. Aber auf jeden Fall nicht einen bewaffneten Raub oder BTM oder was weiß ich nicht was.
Du spielst jetzt darauf an, weil der dann in Haft auch anders behandelt wird von anderen Gefangenen.
Ja, es gibt gechinchte Papiere. Das heißt, ein Sexualstraftäter kriegt jetzt zum Beispiel erst Räuber. Dann stellst du ihn aber drei Fragen zum Raubdelikt und der kann dir die nicht mehr richtig beantworten. Dann weißt du schon, alles klar, ist fake. Das ist halt einfach, um die Leute von der behördlichen Seite aus zu schützen. Mhm. Aber dementsprechend fragst du halt nach auf solche Sachen, weil mit solchen Leuten willst du nichts zu tun haben. Möchte ich hier auch nichts zu tun haben.
Das ist seit Jahrzehnten, willst du es nicht. Das wird sich auch nie ändern.
Wie ist also, das bei euch abgelaufen? Gab es gemischte Stationen? Waren die mit drauf?
Nee, wenn, was ist passiert? Die waren mittendrin.
Mittendrin? Und dann?
Das kam aber ganz drauf an. Also ich weiß, dass in meiner Ausbildung habe ich es wahrscheinlich nicht so mitgekriegt, ob die den Haftbefehl sehen wollten, also den...
Das Urteil? Oder warum
geht's? Nee,
du kriegst, es geht meistens um den Haftbefehl, beziehungsweise...
Du kriegst doch den Zettel, weswegen du da bist und wie lange...
Den Beschluss.
Und das...
Und ansonsten meinst du, das ist Urhaft, was du gerade sagst, und das andere ist der Resozialisierungsplan.
Ja, aber das nennt sich auch nochmal... Du kriegst dann ja auch nochmal dann ausgehändigt, wer bist du und was weiß ich. Naja, ich konnte es ja sowieso mal sehen, wer ist und was wer gemacht hat und konnte in jede Akte gucken.
Hast du mal Tipps gegeben? Hast du mal Tipps gegeben, damit die Jungs mal richtig schön heiß werden? Also...
Nein. Nee, also vor 10, 20, 30 Jahren war es ja so, dass du einfach nur gesagt, sittig.
Das hab ich auch so im
Vollzug. Bis heute ist das
immer noch. Ja, das ist normal und das ist richtig so.
Aber es ist,
Entschuldigung.
Da ist das Wort.
Ob es richtig so ist, lassen wir mal ganz kurz dahingestellt.
Ja, aber da ist das Wort sittig.
Ja.
Und das haben steht richtig für... Strafe. Ja, da steht, sittig steht zumindest für Sexualstraftäter mit Bezug auf Kindern. Das sind die Sittiche.
Deswegen sage ich, Entschuldigung, richtig.
Ich will gar nicht so irgendwie sagen, dass das nicht so schlimm ist, sondern ich will nur sagen, ich bin kein Freund von Selbstjustiz.
Das ist eine ganz harte Debatte, ist das. Also ich kann da einen Fall sonst noch später mal, ist die Frage, ob man dem mit reinnimmt oder nicht. Ne? Die waren schon immer zweite, dritte Klasse. Das ist einfach so. Die wurden gemischt reingesetzt. Das ist so, je nachdem, was die hatten, wie die drauf waren und ähnliches. Und klar haben die immer andere Straftaten genannt. Wenn du dann, leider Gottes, kriegst du ja für einige Delikte, die sowas angehen, nicht sonderlich harte Strafen. Weil laut Strafgesetzbuch kann das gehen von Bewährung bis hin zu.
Und wo vielleicht eher ja auch das Problem dann liegt. Ne?
Teilweise, ja. Und dann wird sich aber eingependelt, wenn alle Urteile, die ungefähr das gleiche Delikt betreffen oder das gleiche Ausmaß mit der Häufigkeit, mit dem Alter, mit Wiederholungen und, immer so bei 3, 4 Jahren eingependelt war. Und dann aber dann Richter, eine Richterin ist, die vielleicht sagt, nein, ich kann auch meine 10 Jahre geben. Und die dann sagt, ich verurteile dich zu 10 Jahren, sagt natürlich jeder vernünftige Anwalt, in dem Moment halt, stopp, Moment. Der Fall hat aber nur 3, 4 Jahre gekriegt. Also muss ich wieder zusammengesetzt werden und dann geht es von den 10 Jahren auf vielleicht nur noch 4, 5 Jahre. Und das ist teilweise auch das Problem mit den Urteilen. Und wir kommen erst vernünftig in irgendwas hin, ist meine persönliche Meinung, also ich will das System jetzt nicht irgendwie, wenn auch mal das Potenzial ausgeschöpft wird für gewisse Sachen und da nicht gesetzt oder gesagt wird, naja, der Letzte hatte ja aber auch nur 3 Wochen Hausarrest. So, nein, dann kriegt er jetzt auch mal die volle Ladung, das kann es nicht sein. Ist immer, klar, ist auch immer alles abhängig, wie, was, wo, wer. Aber daran sieht man ganz oft bei diesen Delikten auch, wo die sich einpendeln. Die pendeln sich zwischen 3 und 5 Jahre ein. Und wenn da wirklich so ein Tier dabei ist, der seine 8 oder 12 Jahre kriegt, dann willst du diese Akte nicht lesen. Alle anderen Akten kannst du lesen, aber alle, die über 8 Jahre sind, die willst du nicht lesen.
Also hast du manchmal bewusst auch irgendwo nicht reingeguckt? Mhm.
Weil einfach, ich habe es mal bei einem gemacht, der auch mit Drohung, Sicherungsverwahrung, ich habe 3 Seiten gelesen. Dann habe ich es weggelegt und habe gesagt, nein.
Es ist besser, das nicht zu wissen.
Und dann hat mein Chef gesagt, es ist in Ordnung, ist nicht schlimm, weil manchmal musst du aber die Akten lesen, um Beurteilungen zu schreiben. Und ich war bei einer Ausbildung und er hat gesagt, du, klar, du kannst die angucken, aber mach es lieber nicht. Mhm. Ich habe es gemacht und ist bis heute. Mhm. Ich habe es bis heute im Kopf. Das ist so und das werde ich auch nicht mehr los. Und das ist...
Also sagst du aber, es ist prinzipiell für deinen Job nicht wichtig gewesen, im Detail zu wissen, warum die Leute da sind.
Nein. Ich habe versucht, sie alle gleich zu behandeln, weil in dem Moment ist ihre Strafe der Freiheitsentzug und nichts anderes. Für alles andere bin ich nicht zuständig.
Ja.
Das also, macht die Subkultur schon von alleine.
Das machen die von alleine, die Jungs. Das ist, ja, es ist einfach so. Ich bin, klar, ich bin auch für die verantwortlich, dass es denen gut geht, dass die aufstehen, dass sie leben, dass sie zum Arzt gehen, dass sie zur Arbeit gehen. Aber
nur Strafe, nur Strafe. Entschuldigung, dass ich
unterbreche. Ja.
Nur Strafe, nur Strafe.
Ja, ist so.
Und entweder heißt es, du bist in dem System irgendwo mit drin in der ganzen Geschichte und kannst in Ruhe entspannt deine Zeit absetzen, hast du aber so hingelegt und landest irgendwo, dann ist nicht die, dann ist das kleinste Problem, was du hast, ein Freiheitsentzug. Das ist das größte Problem, was du hast. Alle Leute um dich herum, und wenn die es wissen, bist du völlig am Arsch.
Dann ist dein größtes Problem Aufschluss.
Ja.
Aber dem wird ja entgegengewirkt mit Einschluss.
Aber das bringt ja auch nicht viel, 23 Jahre, ne? Oder dann eine Runde extra draußen, wenn es bei euch sowas gab, aber ansonsten, das ist ja auch kein Geschenk.
Irgendwann ist der Aufschluss auch mal weg. Und da, wo ich, wie gesagt, gelernt habe, wussten ganz, also viele untereinander natürlich, klar, weil die reden und wissen und machen und tun, wer was getan hat. Und in dieser besonderen Station auch. Und da waren echt Heavy-Typen teilweise. In der Ausbildung durfte ich ja keine Ausgänge mit denen machen. Und dann steht einer neben mir, da hat er seinen Ausgang genehmigt gekriegt, guckte dann zu mir rüber und sagte dann auch so, wenn ich meine Tabletten nehme, dann bin ich ganz normal. Ich gucke ihn an und sage, schön, dann nehmen Sie mal bitte Ihre Tabletten. So, und hatte dann eine Kette um, die ich geschenkt bekommen habe von jemandem aus der Familie. Und dann guckt er mich auch an und sagt dann so, das ist aber eine schöne. Und dann aber auch in so einem richtigen Psychoton und guckte dann immer so richtig zu dir rüber. Und ich dann so, und fassen Sie die an, sag ich zu ihm, dann breche ich Ihnen die Finger. Also man muss manchmal den Gefangenen, ich hätte ihm jetzt nicht die Finger gebrochen, wahrscheinlich hätte ich ihm auch gar nicht die Finger brechen können. Aber du musst den Gefangenen natürlich auch dementsprechend gegenübertreten. Ich kann jetzt nicht einen Schritt zurückspringen und sagen, Hilfe. Das geht nicht. Und wenn man mich kennt, dann weiß man eigentlich auch, dass ich ein...
Gollum, Finger weg von den
Ringen. Ja, Schatz. Dass ich jetzt nicht unbedingt zu denen gehöre, die kuschen, will man jetzt nicht sagen. Also eine Kodderschnauze. Nee, man hat so eine norddeutsche Kodderschnauze und die braucht man in gewissen Bereichen und das ist dann auch ganz gut. Und nachdem der Gefangene dann ja auch so sagte mit seinen Tabletten und Goldkette, fragte er mich doch tatsächlich, würden Sie nächste Woche mit mir rausgehen?
Ja.
Und ich denke mir so, ja, nee, ist klar.
Ja, ich fahre mit dir über die Autobahn mit einem Strick um deinen Hals.
Ja, ich lass dich mittendrin raus. Und ich hätte zwar mal gerne einen Ausgang mitgemacht, einfach nur um den zu sehen.
Aber nicht mit dir.
Aber jetzt nicht unbedingt mit ihm oder mit jemandem zusammen dann. Ne? Und dann ich so, was sagst du denn jetzt? Weil eigentlich möchtest du ja, weil du willst mal wissen, wie es ist. Aber ja nicht alleine. Und gleich ein Kollege so da vorgestellt, sie darf nicht. Sie darf noch nicht mit ihnen und hier in der Abteilung sowieso nicht. Da war das Thema schon mal durch. Da gab es da aber auch welche, der dann erzählt, wie sein...
Wir haben abgestimmt, dass du mitkommst. 4-6 gegen dich.
Ja, so, siehst du, 1, 2, 3, 4. Ja, so war das. Ach, das war echt. Und der andere dann irgendwann, weil ich relativ lange in der Abteilung war, sagte dann, ich möchte nicht mehr, dass ihr uns einschließt. Und dann kamen die Kollegen irgendwann zu mir und sagten, ja, die und die Etage, der Bereich, die möchten nicht mehr, dass du die einschließt. Oder da möchte einer nicht mehr, dass du die einschließt. Ich sage, hey, warum das denn nicht? Naja, können die schon verstehen. Und das sind dann auch keine Gefangenen, das sind Patienten. Lassen wir kurz sagen. Und ich dann so, okay, und warum nicht? Der hat gewisse Straftaten begangen. Der hat seine Wohnung immer als zu vermieten reingestellt. Mit einem Bekannten, Freund, wie auch immer man es mit seinem Mittäter. Und die haben dann immer auf gewisse Frauen geachtet, die in ihr Beuteschema passen.
Und
hatten im Nebenraum Davidkreuz, Boxen und was weiß ich nicht was. Und haben die dann dementsprechend abgefangen. Und ich passte ins Beuteschema. Aber wenigstens hat er gesagt, er möchte das nicht, weil er Angst hat, weil ich ihn an seine Taten erinnere. Beuteschema-mäßig.
Ich kotze gleich.
So die Seiten hast du dann da auch einfach. Und dann stehst du erstmal da und denkst so, ja, was machst du jetzt? Ist es gut, dass er das nicht will und sagt? Oder muss er damit konfrontiert werden?
Weil ich sag mal, wenn er irgendwann wieder rauskäme, kann er auch nicht sagen, hey, ich möchte nicht.
Bitte gib ihm SV, sorry, bitte.
Das war, ich sage ja, das war dieser Umbruch, wo alles geprüft wurde und sowas. Ich
also nochmal Sicherheitsverwahrung.
Ja. Genau. Ich hoffe auch, dass derjenige...
Oder bitte schick ihn auf offene Station, der Rest macht sich von alleine.
Aber wir hatten auch einen, der hat als Au-pair gearbeitet und ist aber nur zu Jungs gegangen.
Also hat er hier als Au-pair gearbeitet?
Genau.
Also er kam eigentlich woanders her?
Ja, hat hier als Au-pair gearbeitet und bei blonden Jungs. Das war so seins. Der wusste aber auch, was er macht. Und der saß dann auch in den Therapien und hat ganz bitterlich geweint. So, jetzt keine Rechtfertigung oder ähnliches. Also der hat wirklich ganz bitterlich geweint und hat gesagt, ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich denen antue. Und es tut mir unglaublich leid.
Warum machst du es dann?
Ja, aber ich kann nur kleine Jungs lieben. Ich liebe keine Frauen, ich liebe das nicht, ich liebe jenes. Er wusste es und er hat auch gesagt... Lasst mich drin, lasst mich nie wieder raus, macht eine chemische Kastration oder sonst irgendwas. Ich will denen nicht wehtun, aber ich liebe sie. Und dann stehst du da und denkst so,
was machst du jetzt? Wie gehst du damit um?
Ohne Witz, Besenstiel. Pauschal Besenstiel.
Ja, es gibt ja auch die Klobürsten. Ja, aber das ist...
Ist, also aus meiner Sicht ist natürlich auch nicht die Lösung. Ich verstehe eben auch die Wut von Ricardos Seite und ne, dass man sich so denkt, das kann man ja auch nicht einfach so stehen lassen.
Nein.
Aber ne, wie gesagt, so Selbstjustiz bin ich halt kein Freund von.
Okay, lass uns mal ein perfektes System haben.
Es gibt kein perfektes System.
Doch, es gibt für solche Leute gibt es ein großes Betonloch im Fußboden, das dunkel ist, wo es keine Toiletten gibt, wo es ein Messer gibt und du schmeißt einfach alle nach und die können sich selber essen.
Ricardo hat eine sehr harte Meinung.
Ja, aber ich finde das schon. Wer ins Loch kommt.
Ja, das sind dann auch wieder andere soziale Strukturen und so. Und da finde ich ja schon, immerhin sagt er selbst, lasst mich hier nicht wieder raus. Also für den wäre ja wirklich so Sicherheitsverwahrung, dann ist die Frage, ob es dann wirklich eine Strafe ist, aber
ja,
ne? Weil also sicher, es wäre für die restliche Menschheit, wäre das Beste.
Weil Sicherheitsverwahrung heißt jetzt ja neuerdings zwei Zimmer, Bad, Küche.
Ja.
Ist aus meiner Sicht immer noch besser, als wenn du den am Ende rauslässt.
Was das angeht, ja. Ob gewisse zwei Zimmer, Küche, Bad jetzt...
Das hast du ja aber dazu musst du auch einmal noch im Gesamten sagen... SVer kriegt ja nicht jetzt direkt, das hört sich so an, als wenn er direkt zwei Zimmer Bad Küche kriegt. SVer sitzt seine Strafe ab, hat 12 Jahre, sitzt 12 Jahre in normalen Haftbedingungen und bekommt dann in dem SV-Bereich, weil er ja weggesperrt wird, weil er eine Gefährdung für andere Menschen darstellt und um die anderen Menschen zu schützen, wird er ja eingesperrt. Also er bringt quasi den Tribut der Menschheit gegenüber. So ist es gesetzlich verankert. Und dementsprechend bekommt er deswegen ja zwei Zimmer Küche Bad, beziehungsweise teilweise auch nur Gemeinschaftsküchen.
Kommt drauf an, wie sie das umbauen konnten.
Weil es ganz einfach so der Punkt ist, dass sie ja den Tribut dafür bringen, nie wieder frei zu sein. Oder nur gefühlte Auslinie zu haben.
Ja, das ist, glaube ich, das, was ich halt häufiger dann in irgendwelchen Urteilen lese, wenn ich darüber berichte, dass sie halt Strafe XY kriegen mit anschließender Sicherheitsverwahrung, was dann halt so hinterher kommt. Ja.
Ist auch ganz oft mit Therapien. Oder Therapie vor Strafe. Dann soll erst die Therapie gemacht werden, dann gehen sie in Strafe über. Oder kriegen, wenn sie die Therapie erfolgreich abschließen, eine gewisse Reduzierung ihrer Strafe.
Wollten sie mir auch geben, wurde nicht, ist denn nicht, weil kein Platz und so weiter und so fort. Deswegen hatte der Haftantritt bei mir auch damals nicht gedauert. Und daraufhin kam jetzt ja eigentlich, dass ich nur Arschtritt nach Arschtritt nach Arschtritt kriege und mich mit meiner Strafe fast 12 Jahre abhandle. Obwohl ich 3 Jahre, 3 Monate gekriegt habe. Weil wenn ich jetzt hier durch bin, nachdem das Ganze jetzt ja auch gerade ganz frisch abgelehnt wurde gestern, ist ja der nächste Punkt, dass ich nochmal hinterher schön Bewährung 3 Jahre mitnehme. Das heißt, ich habe mit einer Strafe 3 Jahre, 3 Monate nachher 12, 13 Jahre abgehandelt.
Ja.
Und damit kann ich einfach nur sagen, an dieser Stelle ist der Gerechtigkeitssinn in mir ganz groß verloren gegangen, einfach weil einfach nur noch aufgetreten wird. Es wird kein Einzelfall, es wird nicht gesehen, es wird einfach nur gelesen. Okay, nee, danke, Staatsanwaltschaft sagt nein, die sagen sowieso immer nein. JVA sagt nein, 2/3 weil es ja über 3 Jahre ist, ja über 2 Jahre, also von daher wird sowieso keine Halbstrafe befürwortet, sondern nur 2/3. Aber das Vollzugsverhalten ist super und alles ist toll und bla bla bla. Und der Plan ist super geschrieben. Nur die Empfehlung ist nicht für Halbstrafe, sondern für 2/3 dort. Und dementsprechend heißt es dann, nö. Und du bist an dem Punkt, dass du sagst, ey, ich tue alles, um nicht straffällig zu sein. Und ihr versucht mir jedes Mal alles wieder wegzunehmen. Gott verdammt. Und ihr redet von Resozialisierung, die ich vollzogen habe, bevor ich zurück in Haft gegangen bin.
Resozialisierung findet ganz wenig statt.
Danke.
Das, Amen. Es ist leider so.
Aber meinst du, weil das Personal fehlt? Oder weil man sich da dann nicht die Mühe gibt?
Sowohl als auch.
Das weil ist dann mit wirklich... Häftlingen Geld verdient wird. Das ist das Problem. Das, ja. Wir sind in einer Kapitalgesellschaft. Es wird mit den Leuten Geld verdient. Ob es nun die Haftplätze sind, wo Geld mit, umgesetzt wird, ob es die Gefängnisarbeit ist, womit Geld umgesetzt wird, weil es halt die billigsten Arbeitskräfte sind, die es überhaupt gibt, weil es keinen
Mindestlohn
gibt.
Ja, aber mit Gehalt von allem und was weiß ich, kostet ein Gefangener uns mehr, als das, was uns einbringt durch Arbeit.
Natürlich, aber ich meine im Gesamtprinzip. Es wird immer nur gesagt, wo wir eben gerade waren, jemand, der krank in Anführungszeichen ist, der bekommt meistens mehr Förderung als jemand, der wirklich zurück in sein Leben will und auch wirklich sich von den Sachen distanzieren will.
Das ist das Problem eigentlich für die Gefangenen, eine Wohnung zu finden, eine Arbeit zu finden, wenn sie keine vernünftige Familie haben, die hinter ihnen steht. Und das ist halt immer ganz, ganz schwierig auch. Oder was ist das für eine Familie? Zieht sie die vielleicht wieder mit rein?
Also welches Umfeld hatte die Person vorher und kommst du dann wieder in das alte Umfeld zurück, ja, und bist dann dem irgendwie auch ein bisschen, genau, ausgeliefert, weil was willst du dir dann von heute auf morgen aufbauen, wenn du dann wieder rauskommst?
Ja, das ist schwierig. Ich kann auch Vermieter verstehen, die dann sagen, jawohl, ein Ex-Knacki, warte mal kurz. Nein, möchte ich nicht, weil du darfst ja auch nicht anrufen und sagen, schönen guten Tag, ich suche für ein, was weiß ich, Mörder, Vergewaltiger, Räuber, gefährliche Körperverletzung oder einfach nur für jemanden, der jetzt hier gerade mal 2 Jahre seine Parktickets nicht bezahlt hat, eine Wohnung. Das darfst du ja nicht sagen. Und dann finde mal, ohne dass du auch diese Vorurteile hast.
Ja, klar.
Das ist ganz, ganz, ganz schwierig.
Aber genau deswegen sitzen wir hier. Einfach mal, um auch nach außen zu tragen, das möchte ich an dieser Stelle wirklich betonen, das ist eine meiner Intentionen gewesen, warum wir uns hier generell zusammengesetzt haben. Ich möchte gerne nach außen tragen, dass es oftmals ganz andere Hintergründe hat, als das, was teilweise berichtet wird, was wir beide ja auch schon mal besprochen haben. Dadurch, dass du in deinem Hauptjob, wenn ich so sagen darf, ja nur einen gewissen Einfluss bekommst, woraus du eine mediale Nachricht machen kannst.
Naja, ich habe schon relativ viel Einfluss darauf, wie ich dann auch über etwas berichte. Aber ich glaube, das ist mehr ein gesellschaftliches Problem.
Ja, aber du hast auch keine Einblicke teilweise da rein. Du hast ja nur das, was die Polizei schreibt und was irgendwer anders schreibt. Du hast ja aber niemals eine Meinung, die so dahinter steht.
Ja, eine Meinung darf ich da ja sowieso nicht haben. Ich finde, das ist ein Thema, so wie Medienarbeit funktioniert, ist sehr komplex. Das stellt man sich relativ einfach vor, als würde ich dann vorlesen, was mir die Polizei schreibt. So ist es ja auch nicht. Ne? Aber ich glaube, dass es halt wirklich mehr so ein gesellschaftliches Ding ist, weil du ganz, ganz wenig auch einfach darüber weißt. Also wenn ich einfach erstmal nur höre, da war jemand im Gefängnis, so inzwischen ist es halt nicht mehr so, dann denke ich mir, ja, okay, wer weiß, was er gemacht hat. So, weiß ich, wir haben uns dann ja auch kennengelernt. Ja, so, ganz ehrlich, wir haben uns dann ja auch über Tamasch eben kennengelernt und das war jetzt bei mir nicht mehr so, dass ich gedacht habe, oh shit. Aber ich kann dann halt auch andere Menschen verstehen, die dann erstmal denken, so, es ist ja dann auch unhöflich, in dem Moment direkt zu fragen. So, das ist ja aber eigentlich so ein dieser erste Moment.
Ja, aber da hatte ich letztens ein Gespräch mit dem Jugendamt tatsächlich und dann sie wusste ja, dass ich in Haft bin. Und ich so, und jetzt haben sie die Chance, mich alles zu fragen, was sie schon immer wissen wollten. Und ich hatte mit der ein echt angenehmes Gespräch über 1,5 Stunden nachher, weil es halt einfach wirklich auch angenehm war. Und auch
deswegen meine ich ja, wenn man damit, glaube ich, so ein bisschen lockerer und offener umgeht, ist das was ganz anderes. Aber du willst ja auch jemanden eigentlich nicht darauf reduzieren. Du hast aber schon diese Frage im Kopf.
Aber also, du bist reduziert. Ne?
Das ist halt das Ding. Du willst es eigentlich gar nicht, du machst es aber halt gesellschaftlich automatisch. Du bist so ein bisschen an den Rand gedrängt. Und das, finde ich, damit müssen wir halt
aufpassen. Genau, deswegen sitze ich hier und trage das so doll nach außen, weil ganz ehrlich, das kann jedem passieren. Ohne Witz. Also ich sage, jeder da draußen kann in den Knast kommen. Und wenn es dann teilweise nicht so ist, ist es, weil genug Geld da ist und die Anwälte gut sind. Aber auf der anderen Seite, es kann jedem passieren. So.
Ja, wir hatten einen mit, das muss man sich auch manchmal so auf der Zunge zergehen lassen, in U-Haft. Erstdelikt, hat aber alles an positivem Background, wie man immer so schön sagt.
Also im Sinne von gesichertes Umfeld.
Genau.
Erstdelikt.
Job, Familie, was weiß ich nicht was. Und hat Mehrwertsteuer beschissen. Erstdelikt.
Mhm.
Aber da wird Papa Staat böse, wenn es um sein Geld geht.
Da wird Papa Staat richtig. Papa Staat hat ihn ohne Bewährung, ohne alles, fast die Höchststrafe für dieses Delikt aufgebrochen.
Ja, natürlich.
Sechs oder acht Jahre?
Das geht um Papa Staat sein Geld. Und da bist du nachher der, du bist die brave Biene, die dich schön abführen soll. Aber wenn du dich abführst, aber bist du der, der sowas von hart.
Du hast deine 17 bzw. 19% nicht übergeben. Und den haben sie, der stand vor mir, der war fix und fertig. Mhm. Und sagt, ich sitze jetzt doch schon 2 Jahre in U-Haft. Ich habe Kind, ich habe Familie. Klar, ich habe es nicht abgeführt, scheiße, aber es ist mein erster Delikt, bla 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 bla. Und hat mehr oder weniger fast die Höchststrafe. In dem Moment kann ich mich aber auch nicht in die Urteile einmischen.
Mhm, ja klar, ist gar nicht in deinem Bereich, ne?
Nein, ich bin ja eigentlich nur das Ausführende Organ, gar nichts anderes. Und dann habe ich auch zu den Gefangenen gesagt, das eine ist, wo ich hier arbeite oder was ich hier sage, das andere ist, was ich denke. Es sind zwei verschiedene Sachen.
Klar.
Und das muss ich auseinanderhalten.
Zwar hast du jetzt ja schon viele Sachen, irgendwie so auch viel aus deiner Ausbildung und so erzählt. Ist so irgendwas sehr Skurriles mit dabei gewesen, woran du dich jetzt noch so als allererstes erinnerst, wo du direkt grinsen musst?
Außer nackte Ärsche auf dem Flur.
Ja.
Skurriles?
Ja.
Ja.
Das war so eine Reaktion, die ich mir erhofft habe, dass du an irgendwas denkst, anfängst zu lachen und wir dann denken, okay, was war jetzt der Gedanke gerade?
So, schau mir in die Augen, erzähl mir mehr.
Ja, also wir hatten einen, der, wie soll man das erklären? Also
geradeaus ist immer das Beste.
Ja, aber wo und wie fängt man an?
Am besten am Anfang und endet am Ende.
Man hat ja nicht immer alles mitgekriegt. Also er war zumindest nicht bei mir, aber man hat das dann so von Erzählungen mitgekriegt. Der hatte eine gute und eine böse Hand. Links war die böse Hand, rechts war die gute Hand.
Eines Tages im Zeltlager?
Eines Tages, ja.
Eine Flöte. Andere Geschichte.
Der hatte, ja, wie gesagt, eine gute und eine böse Hand, links böse, rechts gut. Und sein Name war vom Teufel. Also seine Eltern haben ihm den Namen vom Teufel gegeben, beziehungsweise sein Name hat was mit dem Teufel zu tun.
Lucifer? Mhm.
Keine Ahnung, welchen er meint.
Schade, jetzt müsste Tamasch da sein.
Weil es verschiedene gibt?
Nee, weil Tamasch da mit Fachsimpeln könnte.
Nein! Und der hat immer Gegenstände gegessen. Also der hat die Gabel gegessen, die Zinken. Dann ist er auf einen gesicherten Haftraum gekommen.
Gesicherter Haftraum heißt eigentlich 4 Wände, Loch in der Mitte. Danke, tschüss.
Ja, Matratze und wenn du auf Toilette gehst, dann wird es aber gepixelt, weil das darfst du ja nicht sehen, wegen Schamgefühl und ähnliches.
Ach so, dann war das, glaube ich, schon ein besserer Raum. Ich kenne Räume, da ist wirklich nur ein Loch in der Mitte und eine Decke in der Ecke.
Und das wird nicht gepixelt?
Nein.
Ja, es gibt ja dann auch noch das Fesselbett. Das finden jetzt meint. Ja, der
Blick von... Er ist schon wieder auf seinem Festival.
Vielleicht nicht nur da.
Ja,
weiß das schon.
Es gibt ja Fessel.
Danach haben wir nicht gefragt.
Nee, es gibt ja Fesselbetten mit.
Du hast aber so ein Geschirr.
Wo du einrastest und es gibt Fesselbetten mit Magneten.
Mhm.
Naja, und beim Fesselbett muss immer jemand dabei sein, weil es kann ja immer mal was sein. Naja, aber egal. Der hat auf jeden Fall ganz viele verschiedene lustige Sachen gegessen. Dann hat er.
Ich habe mich jetzt gerade nur gefragt, mit Magneten, wenn er die Gabel gegessen hat, gibt er auch noch weiter.
Die hätten wir wieder so rausholen können.
Der ist tot. Die Gabel ist durch die Bauchdecke gekommen.
Ja, das war. Der war wirklich krank. Er hat dann aber die Sachen gegessen. Man durfte seinen Namen, wie gesagt, nicht sagen, weil der ist ja böse. Und dann musste der regelmäßig ins Krankenhaus. Und dann musste ja auch natürlich die Gabel entfernt werden, beziehungsweise es musste vernünftig geguckt werden, ob die Gabel denn ausgeschieden wurde und. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch den sogenannten, das ist noch so ein bisschen älter, der Stuhl. Da kackst du, wie bei Rentnern oder bei älteren Leuten oder überhaupt welchen, die nicht mehr an sich halten können, gibt es ja die Stühle. Das gibt es da dann auch, aber mit so einem Gitter. Und dann muss erstmal der Arsch gefunden werden, der das ausspült. Da haben dann die Kollegen früher gesagt, wo ich gelernt habe, das haben die Auszubildenden gemacht.
Gibt es dafür Erschwerniszulagen?
Nein. Willst du ganz ehrlich unsere Erschwernis- bzw. Nachtzulagen wissen, die maximal bei 2 Euro die Stunde liegen?
Aber das ist so ein, normalerweise nach Tarif prozentual geregelt.
Das ist bei Beamten was ganz anderes.
Fick den Staat, fick den Richter.
Das ist, und wenn du dann so Nachtzulagen und erschwerte Zulage von 2 Euro hast oder eine Gitterzulage von 99 Euro.
Ist die Gittervorlage, Gitterzulage die Zulage, die das Ganze ausmacht, wenn du die Scheiße aussieben musst?
Das ist die Gitterzulage. Also das ist was, das ist nochmal ein extra Thema. Zulagen und Gehalt, das ist lächerlich. Ist lächerlich.
Also, ne, wenn schon.
Für die dritte Runde.
Der Leitsatz ist, wenn Schokolade so billig ist, fange ich gar nicht das Naschen an.
Ja, nicht, weil die Schokolade so billig ist. Das ist. Ja, dann wird natürlich der Arsch rausgesucht, der das dann ausspülen darf.
Oh Gott.
Aber es ist halt dann heutzutage alles gar nicht mehr so. Die müssen dann zwar auch unter Aufsicht kacken gehen. Naja, ich musste ja zum Glück nie dabei sein, weil Männervollzug geschlossen, da haben wir Frauen ja leider nichts zu suchen.
Ja.
Das ist ganz schlimm. Mhm. Das, also, das tat mir auch immer total leid.
Ich verstehe es.
Ja, das war ganz böse. Was reißt du dich zusammen? Der will doch was. So, wo waren wir?
Ich möchte dich ausnahmsweise mal aussprechen lassen, weil wir wollen ja auch mal ein bisschen weiterkommen.
Das war sowas, was du an skurrilen Sachen erlebt hattest.
Ja, oder das eine Mal war ich... Das war... wurde ein Gefangener zum Arzt ausgeführt. Das war ein relativ kleiner, schmaler, ich sage jetzt einfach mal Himpfling. Mhm. So wie man immer so schön sagt. Und war mit einem Kollegen unterwegs, der aber hoch mal breit ist. Also auch wirklich so ein 2 Meter mal 2 Meter. Ein ganz lieber. Aber trotzdem, wenn du ihn siehst, möchtest du dich nicht mit ihm anlegen. Mhm. Und eigentlich ist es auch eine Grauzone, sich an den Gefangenen zu fesseln. Weil es könnte theoretisch sein, du steigst irgendwo aus, Hochhaus, Bahnstrecke oder, Autobahn. Und der zieht dich mit einmal runter vom Hochhaus, vor die Bahn, auf die Autobahn. Dass das eigentlich nicht gemacht werden soll. Es ist aber schwierig bei Arzt.
Es ist gang und gäbe, also. Ich wurde öfters an andere Menschen gekettet.
Aber es ist halt echt eine Grauzone.
Jetzt nicht wieder mit deinen Festivals, ne?
Ja.
Nein, ich rede von Vollzugsausgängen. Und,
die fast das Gleiche sind.
Nein. Leider waren es immer Herren, an die ich gefesselt wurde. Als andere wäre es viel gewesen.
So schnell hätten wir nicht laufen können. Und eigentlich darfst du das nicht. Also es steht nicht wirklich drin, dass es verboten ist, aber es soll eigentlich nicht gemacht werden, weil es ist für die Kollegen, sage ich jetzt mal, mit die gefährlichste Fesselung, weil du nicht weißt, was passiert. Ja. Hat er vielleicht doch eine Waffe, die du warum auch immer nicht gefunden hast?
Du könntest dich nicht schnell genug in Sicherheit bringen.
Kannst du, ja. Und es ist nun mal auch schon mal, wenn man das auch mal googelt, ähnliches recherchiert, ist es nun mal auch schon vorgekommen, dass Gefangene mit Kollegen von Hochhäusern und ähnliches gesprungen sind. Und das ist dann, aber wie gesagt, dieser besagte Kollege, 2 mal 2 Meter, Arztvorführung mit so einem kleinen Hinfling, 1,50 mal 20 Zentimeter. Und dann auch sich so, naja, er wird ja eigentlich gefesselt und dann ist da auch die Anweisung, dass er zu fesseln hat. Und da hat er ihn an sich rangefesselt. Wir Frauen sollen ja uns nicht an Männer fesseln, also hat der Kollege sich an den Gefangenen gefesselt. Es war so lustig. Wenn man sich jetzt mal so diesen Größenunterschied vorstellt, so ein
1,90. Komm jetzt mit.
Ja, so ein 1,90 Bodybuilder, Ani, Dolph Lundgren Verschnitt und daneben so ein Himpfling.
Lauch, würde ich
sagen. Nein, Papa, nein.
Ja.
Nein, jetzt komm ich mit.
Ja.
Nein.
Und der Gefangene guckt ihn an und ist so, ich muss sie jetzt an mich fesseln. Der Gefangene ist schon so, ach du Scheiße. Und guckt so hoch und guckt ihn an. Ich musste so lachen. Mhm. Und dann diese Treppen hoch. Er macht einen Schritt, der andere macht 2 Schritte und umgekehrt. Es war, also das war wirklich, das waren so Sachen, wo du echt gedacht hast, ist das lustig. Ich musste die ganze Zeit lachen. Nein, ich lache. Das sind so, so kleine skurrile Wurst.
Also ich finde es ja auch selber wichtig, dass es immer so Sachen gibt, über die man dann lachen kann, obwohl es ja nicht ein ernster Job ist. Ich kenne das auch selber aus meinem Job. Da muss ich ja auch manchmal über Sachen berichten, die halt wirklich nicht schön sind. Manchmal setzt man sich sehr lange mit sehr schlimmen Dingen auseinander, sehr detailliert mit irgendwelchen Kriegsszenen oder was gerade auch in der Welt los ist. Und ich kenne das so selber als Comic Relief, dass man irgendwann anfängt, auch unter den Kollegen so richtig eigentlich für Außenstehende unlustige Gags zu machen, um halt irgendwie das verarbeiten zu können, was man da alles so erlebt.
Es ist leider so. Es ist nicht böse gemeint, auch nicht abwertend, Täter, Opfer oder Ähnlichem gegenüber. Man versucht damit klarzukommen. Und das sind dann halt, wie du schon sagtest, diese kleinen lustigen Gags. Ich meine, er hat es auch mit Humor aufgenommen, weil das hätte ich ein Telefon, ich hätte die gerne fotografiert, die beiden.
Cup und Kamera.
Das war echt David gegen Goliath. Ich meine, der hat nicht gezuckt, der Junge, ne? Aber es ist halt wirklich, ja, es ist. Und dann machst du deine, so, das ist dann, es gibt den Hänger, es gibt den Schlitzer. So, das ist dann Hänger, ist der, der sich aufhängt, Schlitzer ist der, der sich die Pulsadern ausschneidet. Mhm. Und da musst du aber auch versuchen, da ruhig ranzugehen.
Mhm. Interessantes Thema. Selbstmorde bei euch? Rate? Die?
In meiner Ausbildung waren es, glaube ich, 2.
In was für einem Zeitraum?
2 Jahren.
Okay.
Also das geht.
Aber musst du ja trotzdem irgendwie verarbeiten und damit klarkommen.
Ja, also, es ist ja also auch ich war es nicht, Thema. Sondern eine damalige, mit einer meiner besten Freundinnen damals, der ist das passiert. Die war noch alles in Ordnung. Und man hat auch gesagt, nee, ihm geht's gut. Also es hatte sich gerade die Freundin getrennt. Hm. Und dann guckst du halt auch, ne? Du guckst halt, je nachdem, teilweise liest du ja die Briefe durch, je nachdem, was für Anweisungen es gibt. Oder gibst die dann weiter und siehst dann manchmal schon, während sie die bekommen und rausgehen, lesen sie die. Und das siehst du dann an den Augen. Und entweder bist du jemand, der sich auch für den Menschen interessiert oder die Menschen, die da einsitzen, weil es hat, Gott, ja, sie haben Scheiße gebaut. Sie haben vielleicht dem einen auf die Fresse gehauen, sie haben den anderen ausgeraubt, sie haben dies gemacht, sie haben jenes gemacht, aber irgendwo steckt doch immer noch ein Mensch dahinter.
Und du hast ja vorhin schon gesagt, es ist ja jetzt nicht deine Aufgabe, da irgendeine Strafe zu vollstrecken, sondern die Strafe ist ja, dass sie da sind. Ja. Also, ne, du bist denn ja, sag ich mal, wohlgesonnen gegenüber.
Ja, und wenn du dann siehst, es geht einem schlecht, ist das ja für ihn wichtig, es ist aber auch für dich, beziehungsweise für den ganzen Haftablauf wichtig, zu wissen, was hat er, wieso, weshalb, warum, können wir was machen, um dem entgegenzuwirken, weil wenn er, je nachdem, was für ein Typ er ist, er bringt sich um, er wiegelt andere auf, er verletzt sich, das bedeutet Krankenhausaufenthalt, Wiederbindung von Kollegen, klingt jetzt auch erstmal wieder blöd, aber ist auch nun mal so.
Naja, manche gehen ja auch mit Trauer dann eher so um, dass sie das in Wut umwandeln und dann sich oder andere verletzen. Das ist ja dann für euch auch wichtig.
Oder auf einen Kollegen losgehen, der vielleicht die nächste Schicht hat.
Ja, der und gar nichts dafür kann, überhaupt keinen Plan hat, was da vor sich geht.
Ja, und ich zum Beispiel weiß, okay, ich komme mit der Person klar, ich kann mit ihm reden, dann mache ich das lieber, bevor mein Kollege kommt oder hänge dann auch noch eine Stunde dran. Aber das war meine Einstellung. Mhm. Es gab halt auch wirklich welche, die gesagt haben, ist mir scheißegal, dann hat deine Freundin Schluss gemacht. Dann ist deine Mutter gestorben, dann ist dein Hund jetzt im Tierheim oder du hast deine Wohnung.
Aber die können sich da ja nicht ablenken. Ich sag mal, jeder von uns würde dann wahrscheinlich sagen, okay, ich gehe jetzt raus, ich mache irgendwas.
Ich hau gegen die Wand.
Ja.
Ich schrei. Ich rufe einen Kumpel an. Können die ja teilweise gar nicht. Oder unsere Sozialarbeiter, die halt überfordert waren, weil sie vielleicht ab 18 Uhr nicht mehr da waren.
Die sind dann auch alleine dann mit der Info. Die
genau.
Und du bist eingeschlossen, du hast 4 Wände, du hast dich und das war's.
Nichts anderes.
Und das ist das. Und das Schlimme ist, du kannst dich nicht machen. Es geht dir einfach durch den Kopf. Und wenn du versuchst, ein Buch zu lesen, es bringt nichts. Nee. Wenn du versuchst, Sport zu machen, es bringt nichts. Wenn du anfängst, Fernsehen, es bringt nichts.
Nee.
Im Endeffekt kommst du immer wieder zu deinem Grundgedanken zurück und bist immer wieder an dem Triggerpoint.
Mhm.
Und das ist das Schlimmste an dieser Strafe, an diesem Freiheitsentzug, dass du immer wieder zu dir selber zurückkehrst, wenn du dich nicht mehr selber mit dir auseinandersetzen kannst. Das haben wir auch schon mal behandelt.
Ja.
Weil das Problem ist, dass der Großteil der Menschen sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen kann. Und dadurch gar nicht erst an diese Problembewältigung herankommt.
Mhm.
Weil sie es gar nicht zulassen wollen, weil es tut einfach viel zu sehr weh, sich teilweise mit sich selber auseinanderzusetzen, als zu sagen, ich versuche das wegzuignorieren, ich versuche das in eine Emotion umschlagen zu lassen, ob das nun Wut, Hass, Trauer ist, Aggression.
Und sie wissen aber auch, zum Nacheinschluss kann ihnen keiner helfen. Das kommt ja auch noch dazu, das ist ja in dem Moment
38, boom, Tür zu.
Ja, und bei uns war das 19:30 und dann kam der Schichtwechsel. Das kommt auch mal darauf an, wie die Zeiten gelegt sind, aber ich sag mal, zwischen 18 und 20 Uhr war der Einschluss, kommt auf Gefängnis drauf an. Und du weißt, du bist jetzt für dich alleine, weil wenn etwas ist, dann müssen mindestens 2 Leute aufmachen.
Richtig. Und die sind in der Nacht nicht da, weil die Nacht unterbesetzt ist. In der Regel immer.
Ja, und dann kommt eins zum anderen. Öffnest du dich nicht. Bringst du dich um, bringst du dich nicht um. Und dann kommst du drauf an, hat jetzt eine Freundin Schluss gemacht. Ist was mit dem Kind? Ist Weihnachten? Ist mein Geburtstag? Ist ihr Geburtstag? Ist ein Jahrestag? Das spielt ja alles zusammen. Und das ist für die ganz, ganz schwierig. Und dadurch, dass wir die Problematik mit den Sozialarbeitern hatten, zu wenig, zu viele Gefangene, keine Zeit dafür, musst du ja auch, du musst ja alles sein. Du musst Schließer sein, du musst Bürokraft sein, du musst Therapeutin sein, du musst Sozialarbeiterin sein. Du, einfach alles.
Für alles.
Du bist Mutti für alles. Ja. So, und auch bei mir gab es Phasen oder eine Zeit, wo ich Mutti für alles war und habe dadurch und durch andere Sachen einfach mal eben 20 Kilo weniger gehabt, weil mich das belastet hat. Mhm. Ob das jetzt beruflich und privat war und du hast trotzdem durchgezogen, du hast trotzdem weitergemacht. Weil von 80 Kollegen haben sich vielleicht 10 überhaupt für irgendwas interessiert. Und die anderen haben ihren Job gemacht, danach war es denen egal. Und das heißt, du konntest in der Spätschicht, zum Beispiel ich, zusehen, dass die alle wieder runterkommen. Oder in der Frühschicht, dass die so weit wieder laufen, dass die den Kollegen nicht angehen. Das verstehen die Kollegen aber nicht. Warum machst du das? Warum stürzt du dich so rein? Warum bist du dies? Ja, ich bin ein empathischer Typ.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht können manche das dann auch gar nicht so dicht an sich ranlassen. Manche wollen vielleicht auch nicht, aber ich stelle mir dann eben auch so eine Komponente an dem Job vor, was du eben nicht in der Ausbildung unbedingt lernst.
Ja, und auch wenn ich eine Kotterschnauze bin, bin ich halt einfach echt ein empathischer Typ. Und wenn da einer seine Probleme hat, und ich fahre damit nach Hause und habe aber im Hinterkopf, da ist irgendwas. Ich weiß nicht, wie oft ich nach Feierabend schon auf der Arbeit angerufen habe und gesagt habe, ey, du, mir ist da gerade noch mal was durch den Kopf gegangen. Der hat das und das gesagt. Ich fühle mich da nicht gut bei.
Also ganz ehrlich.
Und das machen die wenigsten.
Credits an der Stelle an dich. Von Menschen wie dir gibt es viel zu wenig in diesem Beruf. Und meine Hochachtung dir gegenüber für genau so ein Verhalten, weil das ist das, was wiederum nirgendwo auf den Tisch kommt und was auch nirgendwo gezeigt wird, sondern das ist das, was im Verborgenen passiert. Deswegen war mir das auch so wichtig, jemanden wie dich als Gast zu haben. Einfach mal, um auch andere Umstände aufzuzeigen, weil das bringt uns nichts, wenn wir hier dauerhaft immer nur Jungs haben, die Delikti sind und ihre Sachen haben. Ich finde es ist wichtig, alle Seiten zu zeigen, weil die Frage ist ja immer, aus welcher Perspektive schaust du? Was ist schwarz, was ist weiß, was ist grau? Wo stehst du, wo ist dein Blickwinkel? So, und genau solche Dinge sind die, die es ausmachen, wiederum, was ist Menschlichkeit? Gibt es die dort? Machst dir trotzdem noch Gedanken darüber, anstatt zu sagen, ja, scheiß drauf, ich bin hier wie auf dem Bauernhof, das ist Rindvieh, oder wie du sagst, das mit den Pferdeboxen, die sind dann weggeschlossen, dann ist das gut, dann schmeißt du nochmal eine Decke drüber, schmeißt du nochmal vor der Schaufel Schrot dazu, und dann sollen die vor sich her vegetieren. Aber das spiegelst du dir gerade wieder, dass das nicht der Fall ist. Und deswegen ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass sich vielleicht andere Leute da draußen eine Scheibe von dir abschneiden, die in diesem Beruf sind, die das vielleicht hören und die du vielleicht jetzt mit der Sache, die du uns gerade entgegenbringst, einfach mal zum Nachdenken anregst und sagst, hey, wie kann ich das Ganze vielleicht ein bisschen besser machen?
Ja, ich würde sogar nicht nur sagen, jetzt Leute in dem Beruf, sondern generell macht man sich ja manchmal, also gar nicht bösartig gemeint, man ist so in seiner eigenen Bubble und seinen eigenen Gedanken drin, dass man sich manchmal gar nicht so die Gedanken macht, okay, warum hat der andere jetzt vielleicht so reagiert? Hat er auch gerade irgendwie eine schlechte Zeit? Ist da irgendwas? Und wenn es dann speziell um das Thema Gefängnis geht, hast du halt als Außenstehende, so wie mich, sage ich jetzt mal, ja schnell eher so ein Bild aus dem Fernsehen, so weißt du, da sind dann so die bösen Jungs, die dann da hinter Gittern sind und die, ne? Ja, darüber freut sich Ricardo jetzt eher. Aber weißt du was, du hast so Klischees irgendwie im Kopf. Du vergisst dabei einfach das Menschliche, weil du es dir nicht so richtig vorstellen kannst, weil es halt auch wieder gesellschaftlich so unnahbar ist. Und wenn du dann halt solche Stories erzählst, dann merkst du dann halt, ja, aber es sind ja auch eben Menschen, die da sind. Und es sind auch eben wieder Menschen, die dann da eben, ne, mit denen klarkommen und das ein Zusammenspiel. Es ist halt nicht dieser harte Cut, du bist gut, du bist böse, sondern es ist so viel Zwischenmenschliches dabei, was man halt auch immer bedenken muss.
Das darf man nicht vergessen. Also das ist, klar ist auch nicht mehr vieles wie vor ein paar Jahren, dass du wirklich sagen konntest, so Gefangenenehre. Es tut mir leid, das zu sagen, aber Gefangenenehre gibt es so gut wie gar nicht mehr.
Muss ich dich korrigieren? Ist tatsächlich anders, was ich kennengelernt habe.
Ja, da wo ich war, ja, also der erste Knast, wo ich war, der schon seine Jahrzehnte hatte, da gab es das auch noch teilweise. Und dann irgendwann, wo ich jetzt dann gelandet bin, nicht mehr so unbedingt. Das ist meine Erfahrung. Also jetzt die Gefangenenehre unter Gefangenen an sich ist vielleicht ist auch noch was ganz anderes als die Ehre zu Gefangenen und Schließer.
Nein, kenne ich auch anders. Also das, sorry, aber da ist so ein gesundes Respektverhalten. Wir hatten auch viele Mädels bei uns im Fußball auf dem Flur oder Frauen. Und die waren teilweise so locker drauf, die haben dann auch mit ihr einen geraucht und mit ihr ganz normal Gespräch geführt. Und auch die Kerle soweit, die einen relativ lockeren Schnack gesagt haben, wo ich dann auch gefragt habe, ich bin ja immer so ein Typ, ich frage ja gerne.
Ja.
So. Und er sagt, wozu soll ich hier Stress machen, wenn ich mein ruhiges Leben machen kann, wenn ich mit euch einigermaßen klarkomme? Ich will nach Hause gehen, ich will meinen Job machen und wenn ich euch irgendwie helfen kann, sobald es an meinen Mitteln liegt, dann tue ich das. Mhm. Und wenn ich es nicht kann, dann lasse ich das. Aber es gab auch so Leute, die sind so verhaftet gewesen, die sind hinterher nach dem Knast aufgerufen worden oder gerade im Fußbüttel vor ein paar Wochen haben wir jetzt mal ein paar Autos auf dem Werder-Parkplatz gebrannt, weil es halt einfach scheinbar da drinnen gerade nicht die richtigen Umstände sind.
Ja.
Das spiegelt sich dann wieder, weil die Jungs von drinnen haben Telefone, die können nach außen kommunizieren und die können ihre...
Die haben mehr als genug Kommunikation.
Das ist das, was ich sage.
Es ist einfach so.
Und da sind wir bei dem Katz-Maus-Spiel.
Ja. Ich hatte das auch schon.
Wir haben 24 Stunden Zeit, uns zu überlegen, was wir tun und wo wir es lassen.
Und wir haben unsere Schicht, also sprich 8 bis 12 Stunden.
Und du hast ja die Gefangenen, die du zum Arzt führen musst. Musst dies machen, musst jenes machen, musst
das machen. Da hast du gar nicht die Zeit. Wir haben auch schon mal Gefangene gesagt, wissen Sie, ganz ehrlich, wenn wir jetzt meutern, was ist dann?
Mhm.
Ich so, na, dann bitte ich Sie, das doch zu machen, wenn ich Feierabend habe. So. Und dann gucken Sie mich an und sagen, haben Sie eigentlich recht, wir möchten ja nicht, dass Ihnen was passiert. Aber dann weißt du auf eine gewisse Art und Weise, dass du schon auch zum Teil was richtig gemacht hast. Andere würden jetzt sagen, du bist zu weich. Da sind wir wieder bei, dass du gut findest, wie ich halt beim gearbeitet habe. Andere würden es als zu weich empfinden. Man muss vielleicht auch ein anderes Mittelmaß finden als das, was ich genommen habe. Ich weiß es nicht. Aber man muss sie trotzdem, wie wir schon sagten, sie immer noch als Menschen sehen. Die, warum auch immer, etwas gemacht haben. Ob das jetzt ist, Alkohol, Drogen, durch eine Sucht, räuberische Sachen begangen oder es ist dem Kind was passiert, es ist der Frau was passiert. Wir hatten auch schon Fälle, die haben sich unter Alkohol gekloppt. Der Typ hat ihn geschubst und der ist auf der Bordsteinkante geknallt. Und dann je nachdem, was das Gericht draus macht und, ist er jetzt im Koma, hat er überlebt, hat er nicht überlebt. Totschlag, versuchter Totschlag, unter Alkoholeinfluss, ja, nein, hopp, hopp, hopp.
Zack, 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 10, 12 Jahre.
Job. Und auf einmal kannst du deine Jahre weg sein, obwohl du demjenigen nur weggeschubst hast. Da hätte ich ihn aber nicht wegschubsen dürfen, weil, was weiß ich. So, das sind ja auch so Schicksale, die da sind. Es sind auch andere Schicksale da, wo du dir denkst, Alter, ganz ehrlich, du hast auch noch 10 Jahre mehr verdient. Was willst du von mir? Aber es gibt auch genug, wo du denkst, hätten sie die richtige Hilfe bekommen, dann wären sie hier gar nicht. Ich habe auch immer versucht, auch Richtung Feiertage, oder habe dann ja versucht, wie gesagt, die Gesichter zu lesen, wenn sie Briefe gekriegt haben. Viele haben sich dann ja auch mir sowieso anvertraut, weil mit den anderen konnten sie nicht reden. Also Urlaub machen durfte ich gefühlt gar nicht, weil danach war ja 24/7 alles voll. Und da habe ich auch, also ich habe mit den Gefangenen auch klipp und klar gesprochen. Und habe gesagt, wenn was ist, redet mit mir. Ich kann jetzt noch was machen, es ist eventuell noch jemand da. Wir können drüber reden, wir können gucken, ob wir Telefonate hinkriegen. Weil, was weiß ich, Mutter hat Mamas Telefonnummer, aber Mama ist beim Bruder. So, und dann kann ich gucken, dass ich beim Bruder anrufe, über Lautsprecher, und dann sage so, er muss jetzt mal eben mit Mama sprechen, weil ihm geht es nicht gut, oder mit seiner Frau. Deswegen möchte ich, dass sie vom Telefon weg sind oder nichts sagen, ich habe hier Lautsprecher. Und dann kann ich auch jederzeit entscheiden, ob ich das Telefonat beende oder nicht. Ich weiß ja, was passiert ist. Aber dass ich denen dann so ein bisschen was wegnehme, weil es gibt wirklich welche, die haben Angst vor Weihnachten. Das ist so, auch wenn es einfach nur ein dicker, roter Mann ist, der von Cola inszeniert wurde.
Naja, ich sag mal, es hängt ja mehr dahinter, wenn man damit groß geworden ist, mit diesem ganzen Family-Ding und so. Ja. Ne, es bedeutet ja dann schon irgendwie was anderes. Man hat halt sowas im Kopf, ne, wo man da vielleicht gern dabei wäre. So, ich glaube, jeder hat irgendwie so einen Feiertag, der einem was bedeutet. So unabhängig von Religion oder was irgendwie die Werbeindustrie draus macht. Oder so. Man wäre dann halt irgendwie gerne bei Menschen, die man lieb hat.
Und das ist Weihnachten, assoziiert das einfach. Zusammenkommen mit der Familie, Besinnlichkeit, ob man jetzt eine Cola dabei hat oder ein Jackie dabei hat, ist vollkommen egal. Prost.
Prost. Ich weiß ja inzwischen schon, wir haben ab und zu auch in der Vergangenheitsform gesprochen, dass du den Job jetzt nicht mehr machst. Sagst du da den Grund oder tiest zumindest an, woran es dann gelegen hat, dass du doch wieder gesagt hast, okay, bis hierhin und jetzt mache ich es doch nicht mehr weiter?
Es waren verschiedene Faktoren. Ich hatte eine nicht ganz so gute Beziehung, die mich auch in einen gewissen Sumpf reingezogen hat.
Also auch eigene private...
Private Angelegenheiten, ja. Also eigentlich gar nicht großartig, was die Arbeit angeht, weil sie mir schon auf eine gewisse Art und Weise in gewissen Bereichen auch Spaß gemacht hat. Zeig mir eine Arbeit, die nicht jeden Tag Spaß macht.
Nee.
Gibt es wahrscheinlich auch nicht. Du hast immer Tage, wo es besser ist, wo es schlechter ist. Und das war so ein privater Bereich, wo man... Ich sag's mal einfach frei raus, wo mich auch in eine Sucht getrieben hat, die ich ein Glück jetzt auch seit vier Jahren hinter mir gelassen habe.
Dafür auf jeden Fall auch Glückwunsch. Respekt.
Habe aber auch alles gewechselt. Ich habe den Wohnort gewechselt, ich habe die Freunde gewechselt, ich habe den Partner gewechselt, ich habe alles gewechselt.
Also ganz harter Cut.
Musste einfach sein, weil sonst wäre ich dran kaputt gegangen. Und das ist, und das merken halt und riechen auch die Gefangenen, dass es dir nicht gut geht oder dass da was ist. Und da habe ich.
Du hast ja 24/7 Zeit, um das zu beobachten, was in dir vorläuft. Ja. Und irgendwann, was wir auch schon mal beim letzten Mal hatten, irgendwann hörst du am Schritt beim Einschluss, okay, Claudia arbeitet, okay, Peter arbeitet.
Das weißt du.
Das weißt du 100%. Ja. Ne? Und dann sagst du, na, auch wieder da?
Ja, dann klingelt die Gegensprechanlage, hallo. Und denkst, oh nein. So ungefähr. Seid ruhig, ich will schlafen. Ne? Das ist, und da musste ich dann einfach auch aus gesundheitlichen Gründen dann einfach sagen, so, bis hier noch nicht weiter. Ich muss jetzt erstmal mich klären, mich wieder gerade machen, mich vernünftig machen und gesund werden.
Ja, da war es dann wichtiger, dass es dir gut geht.
Ja, und da habe ich dann alles abgebrochen und habe gesagt, so, ich muss jetzt einfach neu anfangen. Und die bei mir geblieben sind an Freunden, sind meine Freunde und sind sie auch geblieben. Es sind nicht mehr viele. Ja, genau. Da winkt etwas.
Aber warum winkst du denn jetzt?
Die Leute sehen auch nicht, dass du das jetzt warst. Das verwirrt die Leute hier nicht.
Aber so merkst du halt auch, wer ist da und wer ist nicht da. Und wenn du dann in eine Sucht absteigst und auf einmal sagst, so, ich will nicht mehr, dann verschwinden die Leute.
Ja.
Und da habe ich für mich gedacht, obwohl ich immer vorher dachte, oh mein Gott, und meine Freunde.
Fuck fake friends.
Ja, und das war dann für mich klar, ganz ehrlich, ich habe vielleicht eine Hand voll, aber ich liebe meine Hand.
Mhm. Dass du nur eine einen hast. Du weißt, den einen zu schätzen, der da ist, anstatt den Rest, der nur um dich rumschwirrt, weil sie das Licht suchen. Das sind die Motten, die das Licht suchen und die das ziehen. Und habe den einen, der da ist und schätze diesen.
Ja, genauso wie als Facebook aufgekommen ist. Ah, ich habe 200 Follower. Ja, drauf geschissen, Mann. Ich habe eine Freundin, mit der gehe ich seit 20 Jahren durchs Leben. Was willst du von mir? So, dann scheiße ich auf die 199. Ich habe die eine, die da ist. Das ist mir egal. Und das habe ich vorher zu schätzen gewusst und nach der ganzen anderen Situation noch mehr zu schätzen gewusst. Weil die haben sich bis heute nicht gemeldet. Und das ist mir egal. Und die wissen auch ganz genau, dass die sich nicht melden brauchen.
Aber denkst du dann jetzt manchmal auch noch an die Zeit zurück? Also ich meine, jetzt abgesehen natürlich von dem Podcast hier, ist das irgendwas, was du da auch so für dich persönlich vielleicht mitgenommen hast? Weil es sind ja auch schon intensive Erfahrungen und auch so zwischenmenschliche Erfahrungen, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben.
Auf eine gewisse Art und Weise, ja. Also weil es war schon interessant. Es war auch wenn man eigentlich wusste, um 6 ist Wecken, dann ist das, dann ist Feierabend, dann kommt die Spätschicht, dann ist das, dann kommt die Nachtschicht. Eigentlich war es ein strukturierter Ablauf und du hattest keine Zeit für irgendwas anderes. Aber trotzdem war es jeden Tag was anderes. Und das war schön, es hat Spaß gemacht und ich würde es wahrscheinlich wieder machen.
Aber es fordert wahrscheinlich
auch sehr. Ja, es fordert definitiv. Aber es hat Spaß gemacht. Das ist, man hat Leute kennengelernt, man sieht auch manchmal immer noch Leute an sich vorbeilaufen, die einen grüßen, wo man sich denkt,
2020, ja. Block A3, Zelle 53, ja. Hallo, guten Tag.
Fenster 27, check. Die hast du auch immer noch. Und es ist eigentlich auch schön, wenn man weiß, dass die einen grüßen, anstatt sie so an einem vorbeilaufen, die Hand hochheben und
Straßenseite wechseln. So.
Ja. Und wenn du weißt, okay, sie grüßen dich, dann hast du eigentlich ja vielleicht auch nicht so viel falsch gemacht.
Ja.
Erzähl mir doch mal bitte, wie war die Jobbezeichnung für alle, die sich das bisher nicht merken konnten, so wie ich?
Wie war was?
Deine Jobbezeichnung.
Achso, Obersekretärin im Allgemeinen Justizvollzugsdienst.
Ja, ich finde, das hat gar nichts mit Sekretäre zu tun. Alles, was du danach erzählt hast.
Ja, weil wir haben auch nichts anderes gemacht. Wir haben zwar die Ausbildung gemacht für Buchhaltung, für Strafvollzug.
Buchhaltung im Sinne von Buchnummerhaltung?
Das auch. Personal. Aber wir haben es nie wieder gemacht. Wir waren wirklich nur am Gefangenen.
Und die Schüler jetzt von D3 zu A1.
Das war's, ja.
Jetzt die Schüler, bitte.
Außer du vergisst dann das Mikrofon wieder auszumachen und erzählst was anderes.
Ups, auch passiert?
Ja, auch schon mal vorgekommen. Ich glaube, da haben wir über das Frühstück geredet, was wer mitbringt im ganzen Knast.
So lange ist nur das.
Einmal um den Schreibtisch, bitte.
Das ist auch schon passiert.
Dir?
Ja, der Stecker war, also das war halt elektronisch, war der Stecker, irgendwas war nicht richtig. Und du kannst ja die Leute, deine älteren Kollegen über, was weiß ich nicht, an diesem PC lassen. Also bin ich unter dem PC, habe die Stecker nachgeguckt und in dem Moment kam die Anschlussleitung. Und dann drückt der Kollege aufs Mikrofon und sagt, guten Morgen, Herr, so und so. Und ich gucke unter der Platte hervor und sage, guten Morgen. Und dann war Stille und er ist erstmal durchgegangen und danach direkt in die Pforte und dann haben wir uns alle köstlich amüsiert. Auch das kommt vor. Was willst du machen?
Ja, ich glaube, wir sind schon an dem Punkt, wo wir Danke sagen, dass du diese ganzen Storys mit uns teilst, da so viel Einblicke gibst. Egal, welche Emotionen es war, ob es jetzt witzige Sachen waren, eher ergreifende Sachen, deine persönlichen Storys. Ich glaube, das ist nicht so oft, dass Menschen da so offen drüber reden können.
Gerne.
Danke sehr. Und ich bin immer noch wieder an dem Punkt, dass ich finde, dass wir vielleicht unseren Hörern auch überlassen sollten, weil es gibt so viele Sachen, auf die wir gar nicht genau eingegangen sind, dass die Hörer vielleicht gegebenenfalls dann auch nochmal sagen, auf welchen Gast sie nochmal Lust haben, mehr Lust haben, vielleicht auch gerne nochmal ein bisschen tiefgründige Sachen wissen würden. Deswegen, wenn ihr das Ganze hört, und egal wo ihr das hört jetzt, wenn ihr Bock, dann schreibt doch einfach in die Kommentare, was ihr vielleicht noch wissen wollt. Welchen Gast ihr nochmal wiedersehen wollt.
Ich glaube, du wärst bei uns jederzeit immer wieder herzlich willkommen.
Das will ich damit sagen. Und ich, wie gesagt, finde es ganz, ganz wichtig, nicht nur eine Seite zu zeigen, sondern man muss immer ein Ganzes zeigen, damit man sich eine komplette Meinung bilden kann. Und ich meine, wir können hier ja auch am Tisch sitzen zusammen und unseren Spaß haben. Das konnten wir vorher, das können wir danach. Und mir ist es halt einfach nur wichtig, dass das Ganze, wie gesagt, nach außen kommuniziert wird und dass diese Sache anders gesehen wird. Soll ich jetzt noch einen raushauen?
Bitte.
Du sagtest vorhin mit das gesellschaftliche Thema Haft. Das ist ein sehr komisches. Deswegen an euch da draußen. Habt keine Vorurteile. Bildet euch eure eigene Meinung zu allen Themen. Zu jedem Einzelnen. Zu jeder Person. Bildet euch eure Meinung.
Ja, auch einfach offen bleiben. Ich würde fast sagen, auch Meinungen kann man ja erweitern.
Genau, aber du bildest dir eine Meinung selber und du lässt dir nicht eine Meinung implementieren von einer Person, die vielleicht eine ähnliche Situation erlebt hat. Deswegen kommt davon weg, kommt ran an das, dass ihr selber die Kommunikation sucht mit der Person, die das vielleicht ausmacht oder die euch gegenübersteht.
Und Thema heute, versucht auch manchmal die Gegenseite zu verstehen. Das Wort zum Sonntag. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, bis dann. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Folge Haftbar. Wir produzieren alles selbst, deswegen freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Abonniert uns gerne auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform und folgt uns bei Instagram. Da heißen wir haftbar.podcast. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben, Feedback dalassen oder Menschen vorschlagen, die wir hier in unseren Podcast holen sollen. Wir wollen hier Menschen und ihre Geschichten zeigen, keine Straftaten verherrlichen, aber wir hoffen auch, mit Vorurteilen etwas aufräumen und unterschiedliche Perspektiven zeigen zu können. Vielen Dank auch an Alex, der das Intro für uns produziert hat. Haftbar ist ein Podcast von Tamasch, Ricardo Meyer und Michelle Kradell.